Heiliger Geist, ich bete, dass du zu uns redest. Gib dir mein Herz, meine Gedanken. Herr, ich kann nichts tun aus mir selber heraus, aber du bist stark, Jesus. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du dein Werk tust. Danke für dein kostbares Wort. Ich bete, dass du es lebendig machst, dass du es austeilst. Ich bitte dich, dass du deine Salbung gibst. Danke dafür. So, ihr Lieben, war eine starke Zeit jetzt. Ihr Lobpreiser auf der Bühne habt vielen Dank. Das war so gut. Ja, können wir eigentlich mal klatschen. Ich möchte gerne heute, dass diese Schriftstelle wahr wird für uns, nämlich, dass wir geheiligt werden und gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Das steht im Epheser 5. Da gibt es die Rede vom Wasserbad im Wort. Danke. Das ist mein Wunsch, dass der Geist Gottes das heute tut, dass wir durch das Wort geheiligt werden, gereinigt. Das Ganze mit dem Ziel, damit er, also Jesus, die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Wir hatten das ja auch vorhin in den Liedern, die wir gesungen haben, dass wir den Herrn gehören, dass er uns errettet hat. Und nun gehören wir nicht mehr uns selbst, sondern wir gehören dem Herrn Jesus. Und das Wort Gottes sagt, unsere Reaktion auf die Errettung von ihm kann nur sein, dass wir uns ihm hingeben und dass alles, was er sagt, für uns wichtig ist. Und dass wir mehr und mehr ein Leben führen und achten, dass wir ihn nicht betrüben, dass wir ihn nicht verärgern oder enttäuschen. Ein Leben führen, dass der Geist Gottes sich wohlfühlt bei uns. Und dem entgegen steht so eine Auffassung oder so eine Haltung, dass wir schon irgendwie den Herrn nachfolgen wollen. Aber wir suchen nach den noch irgendwie möglichen absoluten Außengrenzen. Was kann ich noch tun? Was kann ich mir noch leisten? Was ist noch machbar, um nicht wirklich 100% die Ewigkeit zu verlieren? Und das ist etwas völlig anderes als die Haltung, die der Heilige Geist in uns hervorbringen möchte, dass wir suchen, so zu leben, wie er es möchte, dass wir uns verbinden mit dem Wort Gottes, dass es in uns ist und dass es für uns Relevanz ist, entscheidend, wichtig, was sagt das Wort zu diesem und jenem, dass wir die Haltung haben, ich werde in jedem Fall meine Meinung ändern, wenn ich sehe, dass das Wort etwas anderes sagt, als ich bisher dachte oder was bisher meine Überzeugung war. Ich hoffe, dass meine Stimme durchhält. Ich lese uns nochmal eine längere Passage aus Epheser 5. Und ich möchte heute mit uns einige Stellen im Wort Gottes betrachten, wo es um Ehe und Ehescheidung geht. Und darum, wie Gott zu solchen Dingen steht, was hat Gott angewiesen, was hat Gott zu verschiedenen Zeiten darüber zu seinem Volk gesprochen. Und ich hoffe und bete, dass wir das erleben als ein Wasserbad im Wort. Ich lese mal Epheser 5, Vers 20, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Ich lese mal bisher her. Paulus geht da dann noch weiter, auch in Bezug auf Erziehung, Umgang mit unseren Kindern. Dieses Geheimnis ist groß, sagt Paulus nach der Erläuterung. Und ich denke, das bezieht sich auf den Vers 21, wo steht, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ich glaube, dass das Geheimnis Ehe bedeutet, dass beide Beteiligten in der Furcht Christi leben wollen und danach suchen. Der Vers 21 ist zumindest in meiner Bibel getrennt mit einer Überschrift von dem Vers 22, und man könnte denken, erst ab 22 geht es um Ehe, aber ich glaube, dass der Vers 21 das Thema einleitet und dass das über dem ganzen Thema Ehe steht. Dieses einander unterordnen in der Furcht Christi. Der Prinz hat es so ausgedrückt, es gibt ja in verschiedenen Ländern so Nationalgerichte, und sie bestehen unter Umständen aus denselben Zutaten wie Mahlzeiten oder Gerichte in anderen Ländern auch. Aber in bestimmten Regionen oder in bestimmten Völkern, da gibt es halt zu dem normalen Gericht noch ganz eine bestimmte Zutat oder ein Gewürz, was das eben dann zu diesem besonderen Essen oder Gericht macht. Was dann eben absolut landestypisch ist und eben nur dort genau so schmeckt. Und also im Kaukasus zum Beispiel sind das die Schaschliks, und die legen das Rindfleisch vorher in Soßen ein, die niemand erfährt, wie die zusammengesetzt werden. Das sind streng gehütete Familiengeheimnisse über Jahrhunderte, und du bist einfach nur hingerissen, wie ein Schaschlik schmecken kann, über den Grill gebraten. Und wenn du fragst, wie die Soßen gehen, dann lächelt man dich nur milde an. Und es ist ein einmaliger Geschmack. Also das ist, Vergleiche sind ja immer dünn, aber jetzt zu unserem Thema zurück. Die Zutat, die unsere Ehe zu dem macht, was Gott vorgesehen hat, in all der Fülle und all dem Segen, mit all den Verheißungen aus dem Wort für Ehe, die Zutat ist Furcht Gottes. Das lehrt Derek so, und ich stimme damit 100% überein. Die Zutat dazu ist die Furcht Gottes. Oder wie es hier steht, die Furcht Christi. Ja, was ist die Furcht des Herrn? Das für sich genommen wäre eigentlich mehrere Lehreinheiten wert. Dafür haben wir heute nicht die Zeit. Aber die Furcht des Herrn bedeutet das, was ich vorhin versucht habe zum Ausdruck zu bringen, dass wir in einer Haltung Jesus nachfolgen. Er hat mich errettet Und jetzt liebe ich ihn von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Und das, was er sagt, das ist wichtig für mich. Und die Bibel sagt, ich gehöre mir nicht mehr selbst, sondern jetzt dem Herrn. Das bedeutet, ich kann nicht mehr machen, was ich will, sondern ich bin gehorsam. Furcht des Herrn bedeutet ein großer Respekt, eine große Ehrfurcht vor dem allmächtigen Gott, vor dem, was er spricht, vor dem, wie er ist, vor dem, wie er gerecht ist und wie er spricht. Eine Ehrfurcht vor dem, was mit ihm zu tun hat und was von ihm kommt. Ein Respekt vor dem, was er sagt. Diese grundsätzliche Haltung, der Herr hat geredet, das ist für mich wichtig. Das ist für mich maßgeblich. Also um das Geheimnis Ehe, von dem Paulus hier schreibt, zu heben oder zu lüften, glaube ich, der Schlüssel dazu ist, in der Furcht des Herrn zu leben. Dass der Mann und die Frau die Furcht Christi haben. Dann kennen wir aus dieser Passage, die ist uns eine neue, diesen Vergleich, dass die Ehe, diese Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde widerspiegelt oder dokumentiert und somit unsere Ehen zu dieser prophetischen Botschaft werden kann und bildliche Darstellung sein soll für die Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde. Und das ist eine sehr starke Berufung, die ich glaube, die auf jeder Ehe liegt. Und das gibt uns, denke ich, auch ein Bild. Ja, wie möchte denn der Herr, dass unsere Ehe aussieht? Wie möchte der Herr, dass unsere Ehe ist? Und es gibt sehr viel Aufschluss, sowohl für den Mann als auch für die Frau, über diesen Sachverhalt nachzudenken. Wie ist die Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde und wie ist die Beziehung von seiner Gemeinde zu ihm? Das hilft uns sehr viel, als Ehemann und Ehefrau Orientierung und Aufschluss zu haben, wie der Herr Ehe meint. Schauen uns mal in der Schrift ganz am Anfang an. 1. Mose 1, Vers 26. Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist, und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist, es soll euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es geschah so, und Gott sah das alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut, und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Zusammenfassend können wir sagen, dass also absolut von Anfang an Gott diese Zweisamkeit geschaffen hat. Er schuf den Menschen als Mann und Frau. Das ist also von Beginn an der Plan. Und er segnete sie. Und dann lesen wir, dass sie zusammengefasst ausgedrückt, die gesamte Autorität über restlos alles bekommen haben, was Gott geschaffen hatte. Eine gewaltige Verantwortung, ein gewaltiges Vertrauen vom Herrn, dass sie alles sich untertan machen sollten, aber beauftragt sie, dass sie die Erde füllen sollen. Das nenne ich fruchtbar sein, die Erde füllen. Ja, Gott hatte totales Vertrauen und große Freude daran, dieses gesamte Werk der Schöpfung total dem Mann und der Frau anzuvertrauen. Und war gespannt, wie sie denn damit umgehen würden, wie sie die Tiere nennen würden und was sie tun würden. Also von Anfang an ist Ehe, diese Beziehung zwischen Mann und Frau in der Schöpfung verankert. Und wir finden, dass in jeder Kultur, in jedem Volk auf der ganzen Welt, das ist der ursprüngliche Plan, den Gott hatte und immer noch hat. Nun wissen wir aus dem Wort, dass die Menschen sich verführen ließen zu sündigen und die, oder anders ausgedrückt, immer dann, wenn im Wort Gottes eine ganz bestimmte Begebenheit, ein bestimmter Sachverhalt das erste Mal erwähnt wird, dann ist das eine gängige Art, die Schrift auszulegen. Dann gibt es immer Aufschluss darüber, in welcher Art und Weise alle weiteren Begebenheiten dieser Art auch einzuordnen sind und wie man die Dinge sehen soll. Also es ist sinnvoll, wenn wir im Wort Gottes ein bestimmtes Thema lesen, einen bestimmten Sachverhalt erklärt bekommen, der so im Wort das erste Mal auftaucht, dann ist er meistens sehr ausschlaggebend und sehr wichtig und gibt die Richtung an, wie wir darüber denken sollen und wie wir uns dazu positionieren sollen. Und deshalb ist auch die Versuchung des Feindes den Menschen gegenüber so wichtig für uns im Wort zu lesen und zu verstehen. Weil sie gibt uns Aufschluss über das Wesen und die Strategie des Feindes. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der an der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen. Und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und dann, wir wissen, wie es weitergeht. Das, was der Feind hier tut, ist das, was er bis heute tut. Und in gewisser Weise macht es der Herr uns einfach, weil er das in seinem Wort verankert hat. Und wir haben alle eine Bibel in unserer Sprache und können es jederzeit nachlesen. Da ist Gott der Schöpfer und er macht eine atemberaubend schöne Schöpfung. Und er kreiert Mann und Frau. Und er gibt diesen beiden die Totalverantwortung über alles. Was zeigt, dass Gott in seinem Wesen vollkommen rein ist, vollkommen lieb, dass Gott, glaube ich, große Freude daran hatte, den Menschen in die Schöpfung zu stellen, um zu gucken, wie er das alles machen würde, zu sehen, wie er die Erde füllt. Und wenn wir uns das auf uns wirken lassen, dann können wir einfach nur erkennen, dass der Herr nie in seinem Wesen irgendwann den Gedanke hätte, da ist noch irgendwas, nee, das kriegt der Mensch nicht von mir. Das behalte ich für mich. Und er gibt klare Anweisungen, dieser Baum in der Mitte des Gartens musste da sein, damit eine reale, echte, handfeste Freiheit da ist, dass der Mensch sich wirklich aus absolut freien Stücken entscheiden kann, mit Gott in Gemeinschaft zu sein. Deshalb brauchte es diesen Baum, damit die Möglichkeit real existiert, dass er sich sogar gegen Gott entscheiden kann. Dieser Sachverhalt, wenn wir darüber ein Stück nachdenken, zeigt die Größe Gottes und die absolute Gerechtigkeit in ihm. Und der Feind arbeitet bis heute genauso, dass er in Frage stellt, was der Herr sagt. Und das tut er Tag für Tag, So schleicht er sich an uns heran, Tag für Tag. In Frage zu stellen, hat Gott das wirklich gesagt? Und die Strategie dahinter ist, in unseren Augen das Wesen Gottes schlecht zu machen, das Wesen Gottes in Frage zu stellen. Ist Gott wirklich so gut, wie du denkst? Hat er da wirklich gesagt? Der Teufel kommt nicht mit einer großen Keule und behauptet die bösesten und finstersten Dinge über Gott. Ich denke, Eva hätte ihn da wahrscheinlich sofort weggeschickt. Er kommt mit der Infragestellung: Bist du ganz sicher, dass Gott es gut meint? Und dann antwortet die Eva, was Gott gesagt hat. Und die Schlange sagt: Keineswegs werdet ihr sterben. Die Konsequenz, die Gott ganz klar gesagt hat, was wird passieren, wenn er von diesem Baum esst? Keineswegs. Ich bin dein Freund und ich sag dir jetzt mal, was wirklich wahr ist. Du wirst gar nicht sterben. Im Gegenteil, du wirst sein wie Gott, aber weil Gott das nicht will, deshalb hat er das verboten. Das eigentlich Geile, das, was wirklich fetzt, das, was wirklich richtig abgeht, keineswegs hat es negative Folgen. Gott will nur nicht, dass du das kriegst. Kennt ihr das irgendwo her? Wenn der Feind es schafft, dass wir in uns zweifeln über das Wesen Gottes, dann hat er gewonnen. Wenn in uns Gedanken aufsteigen dürfen, dass Gott nicht wirklich gut ist. Wenn wir auch nur im Ansatz uns auf diesen Leim begeben, naja, ich weiß schon, dass Gott gut ist. Ja, doch, Gott segnet uns auch. Aber da hier, da gibt es einen Bereich. Also da weiß ich nicht. Dann haben wir bereits verloren. Ich will es drastisch ausdrücken, wie es die Bibel ausdrückt. Wenn wir solche Gedanken erlauben, dann sind wir vom Glauben abgefallen. Das ist sein Wesen. Wenn ihr nachlest in Jesaja 14, brauchen wir jetzt nicht aufschlagen, da ist nochmal das Wesen Satans dokumentiert, wo der Prophet darüber spricht, dass dieser Engel des Lichts gefallen ist und da steht: Ich will hoch hinaus, ich will hoch in den Wolken meinen Thron bauen, ich will, ganz oben ist mein Platz, dort, der Platz steht mir zu. Das ist das Wesen Satans oder Luzifers. Er ist gefallen, weil er sich erhoben hat und beansprucht hat: Dieser Platz, den Gott hat, der steht mir zu. Und mit nichts unter dem bin ich zufrieden. Und deshalb musste er den Himmel verlassen. Wir haben die Tatsache aus dem Wort, dass es für Engel keine Vergebung gibt. Es gibt für Engel nicht die Möglichkeit der Buße. Umso viel mehr sollten wir schätzen, dass wir Buße tun können. Und nun ist für ihn für immer, für ewig vorbei, in dieser ultimativen, herrlichen, vollkommenen Harmonie und Einheit des Himmels zu sein. Das hat Luzifer für immer verloren, für immer. Und er hat diese für uns nicht vorstellbare Gemeinschaft des Himmels genossen, mit Gott, dem Vater, mit Jesus, dem Sohn, mit dem Heiligen Geist, mit den Engeln und mit all den unaussprechlichen Dingen, die wir nicht wissen, die wir nicht kennen, aber die real existieren. Luzifer hat diese Herrlichkeit, diese Reinheit, diese ultimative, ununterbrochene Freude und das unaussprechliche Glück geschmeckt. Und aus Jesaja 14 und noch eine Stelle im Hesekiel wissen wir, dass er sich erhoben hat und dafür aus dem Himmel geworfen wurde. Jesus hat das nochmal bestätigt, indem er das in einem anderen Zusammenhang erwähnt: Ich sah Luzifer wie ein Blitz vom Himmel fallen. Und deshalb richtet sich jetzt sein ganzer Hass auf diejenigen, für die diese Gemeinschaft vorgesehen ist. Das ist das, was er tut. Er kann Gott gegenüber wirklich rein gar nichts tun. Er kann Gott weder schaden, noch ihn bedrängen, noch irgendetwas tun. Wir wissen das aus dem Buch Hiob, dass wenn der Feind überhaupt irgendwas tun darf, dass er Gott um Erlaubnis fragen muss. Aber aus diesem Grunde, dass er diese Gemeinschaft verloren hat, hasst er jetzt alles abgrundtief, was diese Gemeinschaft haben darf, haben kann, nämlich wir, die Kinder Gottes, die wir durch das Opfer von Jesus aus dem Reich der Finsternis hineinversetzt sind in das Reich des Lichts und nun mit ihm in solcher Gemeinschaft sein können. Und das ist die Zielscheibe seines Hasses und seiner permanenten Angriffe. Und hier ist das erste Mal im Wort gezeigt, wie der Feind verführt und angreift. Und hier sehen wir das Grundmuster und können das Grundmuster daraus ableiten. Er stellt in Frage, ob das, was Gott sagt, wahr ist. Und dann erklärt er uns, dass Gott eigentlich nicht so gut ist, wie er sagt. Und wir haben, glaube ich, gerade reale Situationen unter uns, wo wir dem auf den Leim gingen und nicht wirklich überzeugt sind, dass Gott uns alles Gute gönnt. Es gibt diese herrliche Passage im Psalm 84, weil kommt ja immer wieder mal das Argument, wo steht das genau im Wort? Es steht im Psalm 84, Vers 12. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Der Herr wird dir nichts Gutes vorenthalten. Und der Herr hat in der Schöpfung bewiesen, er hat ihnen nichts, nichts vorenthalten. Nichts. Er hat ihnen nichts vorenthalten. Lasst uns sehr, sehr wachsam sein, dass wir nicht dem Ding auf den Leim gehen, dass wir dem Feind zuhören und wir uns von ihm erzählen lassen, irgendetwas über das Wesen Gottes. Das ist der Anfang vom Ende. Das ist der Beginn des Abfalls. Wenn wir beginnen, Gedanken in uns arbeiten zu lassen, wenn wir erlauben, in solchen Gedanken zu denken, die vollkommene Liebe und vollkommene Herabneigung Gottes in Frage stellen. Das ist seine Strategie. Und wenn wir das glauben würden, wenn wir dem Raum geben, sind wir verloren. Weil wer will einem Gott folgen, der willkürlich ist oder der uns im richtigen Moment im Stich lässt oder der uns nicht wirklich was Gutes gönnt? Und der Feind hat es geschafft und Adam und Eva verloren in tragischer Weise auch diese ultimative, reine und herrliche Gemeinschaft mit Gott. Und sie mussten den Garten verlassen. Ein tragisches Geschehen. Und deshalb sagt Jesus, dass er der einzige Weg ist, wieder zurück zum Vater. Er ist der einzige Weg. Ja, und nun haben wir verschiedenste Passagen im Wort, wo im Volk Gottes thematisiert ist, was ist Ehe, was ist da erlaubt, was nicht, wie geht man mit Schwierigkeiten um. Und da wollen wir uns einfach, ja, einige Sachen erstmal nur lesen. Und dann hoffe ich sehr, dass der Geist Gottes mir Gnade schenkt, dass wir das irgendwie die richtigen Schlüsse ziehen können daraus. Lass uns mal aufschlagen, 3. Mose 20. Gibt es sehr lange Passagen über Vorschriften und Ordnungen, die Gott seinem Volk gibt durch Mose. Und immer wenn wir solche langen Passagen lesen, dann können wir erstmal daraus ableiten, welche Position Gott grundsätzlich zu welchem Sachverhalt einnimmt. Es heißt jetzt nicht, dass dieselben Konsequenzen heute in jedem Moment uns treffen, die hier auch angedroht werden. Aber wir können daraus entnehmen, wie Gott über bestimmte Dinge denkt. Weil das Neue Testament auch sagt, dass uns die Dinge des Volkes Gottes aufgeschrieben sind, uns zur Belehrung. Und Jesus hat ausdrücklich betont, dass er nicht gekommen ist, das alles außer Kraft zu setzen, sondern zu erfüllen. Es gibt da so eine Idee, Wir leben jetzt im neuen Bund und damit ist das Alte Testament für uns eigentlich unwichtig oder irrelevant oder irgendwie nur so ein Geschichtsbuch. Und der kann ich absolut nicht zustimmen. Ich denke, dass uns solche Passagen viel Aufschluss geben, wie Gott über bestimmte Sachverhalte denkt und welche Position er dazu hat. Und da Gott Gott ist, darf er die Position einnehmen, die er will. Also 3. Mose 20, ich lese mal ab 3. Ich werde mein Angesicht gegen diesen Mann richten und ihn aus der Mitte seines Volkes ausrotten, weil er eins von seinen Kindern dem Moloch gegeben hat, mein Heiligtum unrein zu machen und meinen heiligen Namen zu entweihen. Hier geht es um Menschenopfer für einen Götze und übertragen, wie viele Kinder werden der Karriere heute geopfert. Einem anderen Ort Götze, wie viele Kinder dürfen gar nicht erst kommen und werden abgetrieben, wie viele Kinder werden vernachlässigt, weil man dem Moloch opfert, weil man die Karriere machen muss, weil man berufliches Weiterentwickeln und in höhere Positionen kommen wichtiger ist. Nur mal als kleiner Einschub. Gott sagt, ich werde mein Angesicht gegen so eine Person richten. Und dann ein bisschen weiter hinten. Wenn irgendjemand seinem Vater oder seiner Mutter flucht, muss er getötet werden. Er hat seinen Vater oder seiner Mutter geflucht. Ihr Blut ist auf ihm. Wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn ein Mann Ehebruch treibt mit der Frau eines Nächsten, müssen die Ehebrecher und die Ehebrecherin getötet werden. Wenn ein Mann bei der Frau seines Vaters liegt, er hat die Blöße seines Vaters aufgedeckt, beide müssen getötet werden, ihr Blut ist auf ihnen. Wenn ein Mann bei seiner Schwiegertochter liegt, müssen beide getötet werden. Sie haben eine schändliche Befleckung verübt, ihr Blut ist auf ihnen. Wenn ein Mann bei einem Mann liegt, wie man bei einer Frau liegt, dann haben beide einen Gräuel verübt, sie müssen getötet werden, ihr Blut ist auf ihnen. Also so viel zu dieser für mich sehr wundersamen Argumentation, dass nirgendwo in der Bibel steht, dass Homosexualität falsch ist. Wenn ein Mann eine Frau nimmt und ihre Mutter, das ist eine Schandtat, man soll ihn und sie mit Feuer verbrennen, damit keine Schandtat in eurer Mitte sei. Wenn ein Mann bei einem Vieh liegt, soll er unbedingt getötet werden und das Vieh sollt ihr umbringen. Wenn eine Frau sich irgendeinem Vieh nähert, damit es sie begatte, dann sollst du die Frau und das Vieh umbringen. Sie müssen getötet werden, ihr Blut ist auf ihnen. Wenn ein Mann seine Schwester nimmt, die Tochter seines Vaters oder die Tochter seiner Mutter, und er sieht ihre Blöße, und sie sieht seine Blöße, das ist eine Schande, und sie sollen ausgerottet werden vor den Augen der Kinder ihres Volkes. Er hat die Blöße seiner Schwester aufgedeckt, er soll seine Schuld tragen. Wenn ein Mann bei einer kranken Frau liegt und ihre Blöße aufdeckt, so hat er ihre Quelle enthüllt und sie hat die Quelle ihres Blutes aufgedeckt. Sie sollen beide ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes. Und die Blöße der Schwester deiner Mutter und der Schwester deines Vaters sollst du nicht aufdecken, denn wer das tut, hat eine Blutsverwandte entblößt. Sie sollen ihre Schuld tragen. Wenn ein Mann bei der Frau seines Onkels liegt, hat er die Blöße seines Onkels aufgedeckt. Sie sollen ihre Sünde tragen, kinderlos sollen sie sterben. Und so weiter und so weiter. Also ich bin erstaunt, dass also schon zu dieser Zeit alle Eventualitäten und alle Perversionen eingearbeitet wurden ins Reich Gottes. Wenn du das mal genau durchliest, hast du jede kranke Variante, wer mit wem irgendwie schlafen könnte, wer mit wem sexuell Gemeinschaft hat, bis hin zum Mann mit dem Tier, Frau mit dem Tier. Es sind alle Perversionen eingearbeitet, die man sich auch irgendwo denken kann. Was für eine Vollkommenheit im Wort und für eine Aktualität und für umfassende Weisheit. Ja, euch ist sicher aufgefallen, dass wir ausnahmslos jedes Mal lesen, dass Leute, die so etwas getan haben, zu dieser Zeit vor dem Lager umgebracht wurden, verbrannt oder gesteinigt. Und dann steht ein bisschen weiter hinten, Vers 23, ihr sollt nicht in den Ordnung der Nationen leben, die ich vor euch vertreibe, denn alle diese Dinge haben sie getan und sie sind mir zum Ekel geworden. Und ich habe zu euch gesagt, ihr sollt das Land besitzen und ich werde es euch zum Besitz geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich bin der Herr, euer Gott, der ich euch von den Völkern ausgesondert habe. Hier haben wir wieder, dass der Herr seinem geliebten Volk immer alles geben will. Und das Volk als die bezeichnet, die er ausgesondert hat, ist ein Bild für die Gemeinde. Die urtextlichen Wörter Ekklesia heißen die Abgesonderte oder die Ausgesonderte. Und wir können sagen, wir sind von neuem geboren, durch den Herrn Jesus errettet und wir gehören jetzt ihm und sind abgesondert. Es gibt eine Passage, bin ich ganz sicher, ich glaube im Galaterbrief, wo steht, er hat uns herausgerissen aus dem Zeitlauf dieser Welt. Herausgerissen. Da gibt es wirklich absolut gar keine Gemeinschaft. Gar keine. Diese Passage aus 3. Mose 20 zeigt uns, wie der Herr über all die Arten von Ehebruch und Vergehen und Perversion denkt. Und was die Konsequenz daraus war. Und er sagt zu seinem Volk, ihr sollt nicht nach den Ordnungen der Nationen leben. Ihr sollt nicht so leben wie die Nationen, die all diese Dinge getan haben und ich füge an, bis heute tun. Es ist erwiesenermaßen so, dass die Pornoindustrie die stärkste und größte Industrie weltweit ist und dass tatsächlich Material, wo es um Sex mit Tieren geht, ein horrend anwachsender Zweig in der Pornoindustrie ist. Und wir sind da herausgerissen, abgesondert. Wir haben wirklich gar nichts mehr damit gemein oder zu tun. Wir sind herausgerufen aus diesem Lebenswandel. Da gibt es unendlich viele Passagen von Paulus, dass wir damit nichts gemein haben dürfen, dass wir da herausgenommen sind, dass wir davon abgesondert sind, dass wir damit einfach nichts zu tun haben dürfen. Das war das, was Mose zu Ehe und zu den Verfehlungen dem Volk angewiesen hat im Auftrag Gottes. Und jetzt wollen wir schauen, was sagt Jesus zu diesem Thema. Wir schauen mal zu Matthäus 19. Es geschah, als Jesus diese Reden beendet hatte, begab er sich von Galiläa weg und kam in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordan. Und es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie dort. Und Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen. Also es ist deutlich zu spüren, dass religiöse Menschen immer wieder nicht wahrnehmen können, was der Geist Gottes gerade tut. Weil Jesus war gerade am Volksmengen heilen. Und wenn man da dazukommt, ist man eigentlich beeindruckt von den ganzen Wunder. Aber die Pharisäer nicht so. Die kamen zu ihm und mussten erstmal eine Frage stellen. Es ist so typisch, findet ihr ganz oft. Jesus ist gerade voll am Arbeiten und das Reich Gottes wird gerade mächtig offenbar. Aber die Pharisäer haben da mal eine Frage. Ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Lasst euch mal diesen Vers auf der Zunge zergehen, vor dem Hintergrund, was ich gerade gelesen habe, was Mose über sowas sagt. Weil das war ja ihre Bibel, 3. Mose 20. Konnten sie auswendig. Jetzt stellen die Jesus so eine Frage. Aus jedem beliebigen Grund seine Frau zu entlassen. Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf? Also von Anfang an hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. Und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. So dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Ein Fleisch. Wir müssen ein tieferes Verständnis davon bekommen, was das heißt. Ein Fleisch. Und wir sehen im Kontext der Schrift, dass die sexuelle Vereinigung der ultimative Akt ist, wo es dazu kommt. Das Ein-Fleisch-Werden ist nicht in dem Moment, vollzogen, wo zwei sich hier ein Eheversprechen geben, sondern die beiden werden ein Fleisch, wenn sie sich sexuell vereinigen. Und das ist das, was Gott in dem Moment zusammenfügt. Das ist ein Akt, den Gott da zusammenfügt. Und jeder weitere Geschlechtsverkehr in einer Ehe ist in gewisser Weise ein Einfleischwerden in göttlicher Art und Weise. Ich bin der Meinung, dass Geschlechtsverkehr in einer glücklichen Ehe die höchste Form von Anbetung ist. So, das sagt Jesus also auf diese Frage, ob es denn erlaubt ist, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen. Also, so dass sie zwei nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Gott fügt das zusammen. Lasst uns das mal hören vor dem Hintergrund. Es ist allgemein üblich in der Gesellschaft, dass man mit irgendjemand mal schläft, mal ein Quickie. Vor dem Hintergrund ist es einfach ausgeschlossen, unmöglich. Sie sagen zu ihm, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Er spricht zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen, von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei, und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Ehebruch begeht, und wer seine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Seine Jünger sagen zu ihm, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam, überhaupt zu heiraten. Offensichtlich war es schon damals mitunter recht schwierig, miteinander auszukommen. Und als sie gesehen haben, wo Jesus die Latte hinlegt, da war ihr logischer Schluss, dann lassen wir es heiraten lieber ganz. Hilfe! Jetzt kann ich meine Frau nur noch entlassen, wenn die Hurerei betreibt. Folgende Punkte sind mir irgendwie in Gedanken gekommen, wo ich darüber nachgesonnen habe. Es ist sehr wichtig, dass wir sehen, dass Jesus das Grundsätzliche bestätigt und befestigt, was Gott von Anfang an wollte. Es ist sehr erstaunlich für mich, dass Jesus mitgeht, dass Mose dort eine Einschränkung macht, die Gott so nicht vorhatte. Das halte ich für sehr erstaunlich. Es zeigt etwas über die Beziehung, die Mose zu Gott hatte, weil ja Jesus nicht sagt, was Mose erzählt hat, war falsch. Und ich zeige euch dann noch andere Stellen, dass selbst Gott das Scheidebriefgeben dann verwendet. Sehr erstaunlich. Mose so eine Beziehung hatte zum Herrn. Wir wissen ja auch andere Zusammenhänge, wo Gott entschlossen war, das Volk zu vernichten aufgrund ihres Ungehorsams und aufgrund des Flehens von Mose gesagt hat, okay, gut, dann nicht. Sehr erstaunlich. Aber Jesus sagt, von Anfang an war es nicht so. Dann sagt er weiter, er sprach zu ihnen, nicht alle fassen dieses Wort, sondern die, denen es gegeben ist. Denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind, und es gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten worden sind, und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Reiches der Himmel willen. Wer fassen kann, fasse es. Das möchte ich kurz erklären. Ich glaube, ein Verschnittener oder eine Verschnittene bezeichnet jemand, der aus den jetzt unterschiedlich genannten Gründen nicht fähig ist zu einer Ehebeziehung. Und das bedeutet nicht prinzipiell, dass negativ ist. Das sehen wir später noch bei Paulus Passagen, wo wir uns das anschauen. Also, es gibt Leute, die vom Mutterleib an geboren sind und verschnitten sind. Es gibt Menschen, die Dinge erleben und durch andere Menschen so deformiert werden, dass sie nicht mehr fähig sind zu so einer Beziehung. Und es gibt Menschen, die um des Reich Gottes willen, um des Reiches der Himmel willen, keine Ehe eingehen. Zu der dritten Kategorie zählt Paulus zum Beispiel. Das sehen wir uns dann noch an. Er sagt, dass die Ehelosigkeit für ihn eine Gabe ist, die er hat. Und er sagt, ich wünschte, viele mehr hätten diese Gabe. Das sagt er aber nicht aus der Motivation heraus, dass er eigentlich ein bisschen gegen Ehe ist oder wie es andere Leute ihm nachsagen, dass er ein Frauenhasser ist, weil er auch bestimmte Passagen über die Frau geschrieben hat, sondern Paulus sagt das aus seinem Herzen heraus, Wenn du verheiratet bist, dann hast du zwangsläufig zu sorgen für deine Frau oder für deinen Mann. Und da gibt es schon eine kleine Einschränkung in der ultimativen Hingabe an dem Herrn. Das ist seine Motivation. Aus der heraus sagt er von sich selbst, dass er diese Gabe der Ehelosigkeit hat, weil er damit einfach uneingeschränkt hingegeben sein kann für den Herrn. Das wäre die dritte Kategorie, verschnitten um des Reiches der Himmel willen. Scheidebrief. Also die Pharisäer wollten ihn ja damit aufs Glatteis bringen, sie wollten ja einen Fehler finden in seiner Rede. Und er stellt klar, ursprünglich war das der Plan und dieser Plan steht. Und dass es diesen Scheidebrief gibt, das hat Mose getan aufgrund eurer harten und schlimmen Herzen. Deshalb gibt es diese Möglichkeit oder diese Einschränkung. Nun habe ich diese Passage nachgelesen bei David Stern, da er das auch die Bibel übersetzt hat, und er hat da zum Neuen Testament einen Kommentar geschrieben. Und es ist tatsächlich so, dass in der jüdischen Geschichte und Kultur gab es zwei Hauptströmungen von großen bekannten Rabbis und Lehrern des Judentums über die Auslegung, was ist ein Grund für einen Scheidebrief. Und es gab tatsächlich eine Strömung, und ich kann euch jetzt nicht die Namen nennen, aber das kann man alles nachlesen in seinem Kommentar, wo ein Rabbi gelehrt hat und das auch aus dem Urtext irgendwie rausgezogen hat, also ein Scheidebriefgrund ist, wenn die Frau das Essen anbrennen lässt. Und dann gab es noch eine andere Hauptströmung, und die halte ich doch für Safi bibelnäher, dass der tatsächliche Grund für einen Scheidebrief nur das Ehebrechen sein kann, sprich, wenn wir jetzt in dem Beispiel bleiben, der Mann darf seiner Frau einen Scheidebrief geben, wenn seine Frau mit einem anderen Mann im Bett war und damit die Ehe gebrochen hat. Dann kommt der Scheidebrief. Und David Stern schreibt, dass er auch diese Version für wesentlich sinnvoller hält. Dann schauen wir uns mal eine Stelle an im Jeremia. Jeremia 3, ab 8. Ich sah auch, dass ich Israel, die Abtrünnige, eben deshalb, weil sie die Ehe gebrochen, entließ und ihr den Scheidebrief gab. Doch ihre Schwester Juda, die Treulose, fürchtete sich nicht, sondern ging hin und trieb selbst auch Hurerei. Hier ist es auf der Ebene die Beziehung des Volkes Gottes zu Gott und die Beziehung von Gott zu seinem Volk. Und da gibt es sehr viel mehr Passagen, wo davon gesprochen wird, dass wenn das Volk andere Götter hatte, dass das auch als Ehebruch bezeichnet wird vom Herrn. Vielen Dank. Und dass damit Gott entsprechend der Einschränkungen oder der Lösung, die Mose gegeben hat, hier spricht durch den Prophet. Ich habe gesehen, Israel war abtrünnig. Israel hatte andere Götter, was mich kränkt, was mich beleidigt, was für mich wie Ehebruch ist. Und deshalb gab ich ihr den Scheidebrief. Damit befestigt es das Vorgehen, was auch Mose angewiesen hat. Und dann haben wir noch in dem Zusammenhang, dass Gott hofft, dass Juda darüber erschrickt oder schockiert wäre, dass Gott Israel den Scheidebrief gibt, aber Juda ist nicht erschrocken und hat genauso gesündigt. Da gibt es viele, viele Passagen im Wort, wo der Schmerz Gottes und das Gekränktsein seiner Majestät und auch das Zornigwerden darüber beschrieben wird, wenn sein Volk andere Götter hatte. Und das ist etwas, was vor dem Herrn für immer das fürchterlichste und hässlichste und grausamste ist. Und das wird er auch immer richten. Anderen Göttern dienen. Deshalb sagt Jesus auch, das ist das Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Und wenn du das tust, hast du das ganze Gesetz erfüllt. Also Gott gibt hier seinem Volk einen Scheidebrief, weil auch hier schon das, die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk wie eine Ehe ist oder das Bild einer Ehe hat. Wir können nochmal bei Mose selbst nachlesen, die Passage, wo er den Scheidebrief erlaubt oder anweist. Das ist 5. Mose 24. Wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus dem Haus entlassen hat. Und sie ist aus seinem Haus gezogen und ist hingegangen und die Frau eines anderen Mannes geworden. Wenn dann auch der andere Mann sie gehasst und ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat, oder wenn der andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hat, dann kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht wieder nehmen, dass sie seine Frau sei, nachdem sie unrein gemacht worden ist. Denn ein Gräuel ist das vor dem Herrn. Und du sollst das Land, das der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt, nicht zur Sünde verführen. Wir können aus dieser Passage entnehmen, dass die sexuelle Vereinigung mit jemand anders eben massive Folgen hat, nämlich die Verunreinigung, und damit diese Frau, die dann bei dem zweiten Mann gewesen ist, zu dem ersten nicht zurückkommen kann oder darf. Da werden also geistlich Tatsachen geschaffen, die Folgen haben für das Leben der Leute, die das tun. Das ist so die Passage mit dem Scheidebrief, auf den wir uns jetzt die ganze Zeit bezogen haben. Und hier steht halt etwas Anstößiges, und das, wie erwähnt, da war eine Gruppe von Gelehrten und ein Rabbi der Meinung, das könnte schon ein angebranntes Essen sein. Aber ich denke, es geht um diesen Ehebruch mit einer anderen Person. So, dann schauen wir nochmal in 1. Mose 9. Genau, da habe ich nochmal geforscht anhand der Strongs und habe einfach Schriftstellen gesucht, wo etwas Anstößiges, dieses urtextliche Wort verwendet wird, was in unserer Bibel übersetzt ist mit etwas Anstößigem. Und das ist eine Stelle davon, wo dasselbe Wort verwendet wird. Das geht hier um die Geschichte um Noah, 1. Mose 9, 22. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Und die Blöße sehen, ist dasselbe Wort verwendet, etwas Anstößiges getan zu haben. Ist also dasselbe Wort verwendet in diesem Vers. So, dann brauche ich den Hosea. Ich hoffe, den finde ich. Ja, Hosea 2, Vers 9. Das sind also Schriftstellen, die in dem Vermerk bei den Strongs Fußnoten als Stellen dazu angegeben waren. Hosea 2, 9. Dann wird sie ihren Liebhabern nachjagen und sie nicht erreichen und sie wird sie suchen und nicht finden. Dann wird sie sagen, ich will mich aufmachen und zu meinem ersten Mann zurückkehren, denn damals ging es mir besser als jetzt. Dann Jesaja 20, Vers 4. So wird der König von Assur die Gefangenen Ägyptens und die Weggeführten von Kusch wegtreiben, junge Männer und Greise, nackt und barfuß und mit entblößtem Gesäß zur Schande Ägyptens. Hier kommt wieder dasselbe Wort vor, etwas Anstößiges. Oder was so übersetzt ist in dieser 5. Mose 24 Stelle. So. Dann wollen wir schauen, Markus 10. Das ist auch eine Passage, wo Jesus über Ehe oder Ehescheidung lehrt. Es traten Pharisäer zu ihm und fragten ihn, um ihn zu versuchen, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er antwortete und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Logischerweise bezieht er sich ihnen gegenüber auf Mose. Sie sagten, Mose hat gestattet, einen Scheidebrief zu schreiben und zu entlassen. Jesus aber sprach zu ihnen, wegen eurer Herzenshärtigkeit hat er euch dieses Gebot geschrieben. Das ist diese Haltung, was kann ich noch tun, um nicht vollends die Grenzen zu überschreiten, um nicht vollends aus Gnade Gottes zu fallen, um nicht wirklich mir einen Fluch reinzuziehen. Wie viel kann ich noch in meinem eigenen Sinn und in meinen verdorbenen Ideen agieren, ohne dass ich es wirklich versaut habe mit Gott? Das ist die Haltung, um die es hier geht. Die Herzenshärtigkeit, das in dem Volk, das offensichtlich sehr massiv war und Mose gesagt hat, okay, dann, wenn Anstößiges ist, dann gibt es diesen Scheidebrief. Weil ich denke, Mose war auch klar, dass das nicht der Plan von Gott war von Anfang an. Und das ist die Haltung, um die es hier geht. Darum wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Daher sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Das ist etwas, worüber wir auch unsere Jugend gelehrt haben in Albanien. Es ist tatsächlich so, dass bei jedem Geschlechtsakt zwischen einem Mann und einer Frau eine Vereinigung stattfindet, auch im unsichtbaren Bereich, die Konsequenzen hat. Es ist nicht so und es ist ein riesengroßer Irrtum. Und ich denke, manch einer von uns kann das auch bestätigen aus der Erfahrung, dass man war mit jemandem im Bett und das war's. Und das ist dann halt vorbei. Es ist tatsächlich so, dass dieses Ein-Fleisch-Sein stattfindet. Und dann sagt das Wort, dann seid ihr nicht mal zwei, sondern eins. Und dann ist das, ich konstruiere mal ein Beispiel, da ist ein junger Mann und er lebt nicht nach den Standards aus dem Wort und geht in entsprechende Veranstaltungen. Und wir haben einfach eine Gesellschaft über weite Teile, wo alles Mögliche schon sexuell aufgeladen wird. Dann haben wir auch eine Mode, wo junge Mädels sich entsprechend anziehen und dann ist Alkohol im Spiel und irgendwann schläft man miteinander. Das ist der Standard, der jedes Wochenende abläuft, hier um uns herum, jedes Wochenende. Und dann schläft er mal mit dem Mädel und mal mit dem und mal mit dem. Dann ist er mal mit dem Mädel ein Vierteljahr zusammen, dann geht es nicht mehr, dann kommt ein neues Mädel. Und heute sind wir ja bereits dort, dass wir per Facebook noch mit den 2, 3, 4 Ex-Freundinnen davor weiter kommunizieren. Weil es könnte sein, dass die Ex-Freundin mir irgendwann doch wieder heißer erscheint, als die, die ich jetzt gerade habe. Und wenn die, die jetzt gerade da ist, nervt, habe ich schon die Träte zu den davorgehenden noch da. Das ist, was real abläuft. Am Ende hat dieser Mann, im Bild dargestellt, sein Herz. Und dann konstruiert, waren da 5 verschiedene Mädchen, mit denen er geschlafen hat. Und mit jeder von ihnen ist er jetzt ein Fleisch. Das ist alles grafisch natürlich nicht wirklich, es kann nicht wirklich ausdrücken, was es ist, aber ich hoffe, es hilft uns ein kleines bisschen, was es mit seinem Herzen macht. Und ein Fleisch sein bedeutet, was im Leben dieser Person sich abspielt, und im Leben dieser Person, das hat etwas hiermit zu tun. Und das hat etwas hiermit zu tun. Es gibt einen enormen Schaden in der Persönlichkeit dieses jungen Mannes. Und natürlich auch bei dem Mädchen, was verschiedene Jungs hatte, genauso einen Schaden gibt es in ihrem Herzen. Wobei ich glaube, dass aus der Sicht Gottes die Verunreinigung für die Frau schlimmere Konsequenzen hat. Das ist, was geschieht. Ich erinnere mich, habe vor Jahren mit einem jungen Mann gebetet, der seine echte Frau fürs Leben kennengelernt hat und wusste, das ist die Frau, die der Herr mir gibt, mit der will ich alt werden, die will ich heiraten. Und er kommt auf, oh, da muss ich irgendwie mit meinem Vorleben umgehen. Und da waren viele Mädchen vorher. Und er hat auch diesen Lügen des Feindes geglaubt. Was ist da schon dabei? Und so krass kann man das nicht sehen. Oder die Argumentation, ja, wo steht in der Bibel, dass ich das nicht darf? Und wir saßen zusammen und es war die erste Situation, wie gesagt, das ist viele Jahre her, wo ich überhaupt mit sowas zu tun hatte. Und der Geist Gottes hat es aufgeschlossen und Offenbarung geschenkt und wir beteten dann so. Und ich habe ihn im Gebet von jeder Person, mit der er im Bett war, gelöst. Weil sozusagen ein Bund besteht durch das Einfleischwerden. Natürlich ist die Voraussetzung dafür, dass die Person Buße tut und das als Schuld erkennt und davon umkehrt und sagt, das war falsch und es tut mir leid und ich bitte um Vergebung und um Reinigung durch das Blut Christi. Und ich habe ihn gelöst und ich habe ihm gesagt, schreib die Namen auf, die dir einfallen. Und da war eine Liste mit Namen. Und er sagt, es gibt noch einige Mädels, wo ich wirklich den Namen nicht mehr weiß. Und wir haben alle, die wir mit Namen wussten, mit Namen genannt und haben das gelöst, was da zustande kommt. Und dieses Ein-Fleisch-Werden außerhalb eines Ehebundes, dieses einfach mal mit jemand schlafen, ist sozusagen ein illegales Zustandekommen mit des Ein-Fleisch-Werdens mit der anderen Person. Und das wird Gott niemals segnen, Deshalb hat schon Gott bei Mose durch die Bank die Todesstrafe verordnet für so ein Handeln. Also Jesus antwortet hier: Wegen eurer Herzenshärte hat er euch dieses Gebot geschrieben. Von Anfang der Schöpfung an aber hat er sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen. Die zwei werden ein Fleisch sein. Daher sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und dann nochmal weiter unten. Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch wegen sie. Hier kommt der Zusatz nicht, aber in Matthäus 19 sagt Jesus sehr klar, entgegen der allgemeinen Meinung im christlichen Bereich: Es ist nicht erlaubt, sich scheiden zu lassen, es sei denn, dass der andere Ehebruch begangen hat. Da ist eine Scheidung legitim und richtig vor dem Herrn. Und die Person, die das mitgemacht hat, dass der andere die Ehe gebrochen hat, ist frei, sich scheiden zu lassen. Sie darf das tun und das ist in den Augen Gottes nicht verwerflich und auch keine Schuld. Weil es gibt so diese Auffassung, auch oft, wenn so von außerhalb Kontakte zu uns aufgenommen werden, gerade wegen schwierigen Ehesituationen, wo Ehen in einer ganz üblen Art und Weise laufen, wo in den eigenen vier Wänden schlimme Dinge stattfinden, zum Teil über Jahre, und wo man in den Gemeinden sagt, Scheidung ist nicht erlaubt und du musst dich drunter stellen und du musst das weiter aushalten und du musst dich schlagen lassen und missbrauchen lassen und was alles geschieht in sogenannten christlichen Häusern, Scheidung ist verboten. Das ist nicht aus dem Wort, dass Scheidung verboten ist, sondern Jesus sagt klar in Matthäus 19, ich will nicht, dass Scheidung getan wird, Gott will das nicht, es sei denn, einer hat die Ehe gebrochen. Und dann möchte ich gerne, dass wir uns anschauen, das ist ja das Schöne, wir haben aus dem Alten Testament, wie Gott grundsätzlich über Dinge denkt und wie die Ordnung Gottes sind. Und wir sind sehr gesegnet, wenn wir nach diesen Ordnungen suchen zu leben. Dann haben wir die Position, die Mose eingenommen hat, schon mal in der Praxis. Dann haben wir, wie Jesus dazu sich positioniert. Und dann haben wir noch die Konkretisierung für uns durch das Neue Testament und durch die Apostel. Weil es uns doch in manchen Bereichen sehr schwer fällt, eigentlich einfachen und klaren Dingen zuzustimmen, weil in uns Herzenshärtigkeit ist, die unbedingt erreichen will, dass wir das doch irgendwie anders sehen können. Und da gibt es dann im Neuen Testament nochmal eine Präzisierung, dass wir wirklich genau wissen, wie sollen wir uns verhalten und was gefällt dem Herrn. Ich lese mal aus 1. Korinther 6, Abvers 13. Oder lass uns Abvers 9 lesen. 1. Korinther 6, Abvers 9. Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Also die Idee, dass man einmal errettet ist und dann für immer den Platz im Himmel gesichert hat, ganz egal wie man lebt, kommt nicht aus dem Wort. Obwohl es eine sehr starke Irrlehre ist im Leib Christi. Hier steht ganz klar, wer das Reich Gottes nicht erbt. Und jetzt auf unser Thema bezogen, dass wir das klar verstehen, hier ist die Rede von Unzucht. Unzucht ist der gesamte Bereich sexueller Dinge einer Person, die nicht verheiratet ist. Unzucht ist der Bereich Pornografie, Lusteraugen und das sexuell aktiv werden, wenn man nicht verheiratet ist. Oder auch Unreinheit, andere Übersetzungen. Und Ehebruch, das ist der ganze Bereich sexueller Sünde und Handlungen, die uns verboten sind, wenn man verheiratet ist. Dass wir diese beiden Begriffe verstehen. Auch vielleicht für unsere jungen Leute. Wo steht in der Bibel, dass man vor der Ehe nicht mit jemandem schlafen darf? Und der gesamte Kontext dieses Themas zeigt uns vom Alten bis zum Neuen Testament durch, dass das Gott als Unzucht bewertet, die den Tod verdient und wo man nicht das Reich Gottes erben wird und wo man nicht das Reich Gottes sieht. Das zu der Frage, wo steht das in der Bibel? Es gibt da, würde ich mal schätzen, 30 Stellen allein im Neuen Testament. So, das sind manche von euch gewesen, also Paulus zu den Korinthern, Knabenschänder, Trunkenbolde, unzüchtige Ehebrecher. Manche sind das gewesen, aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Also Paulus sagt, das sind alles Attacken, in denen ihr gelebt habt. Aber jetzt seid ihr gereinigt. Jetzt seid ihr davon freigemacht und alles durch den Namen des Herrn Jesus. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speise. Gott aber wird sowohl diesen als auch jene zunichte machen. Die Leiber aber ist nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Das geht konform mit einer Stelle aus Römer 12, 1, dass wir unsere Leiber ihm darstellen als ein ihm wohlgefälliges Opfer. Das heißt, wir verfügen nicht über unseren eigenen Leib und deshalb ist Selbstbefriedigung eben Unzucht. Weil unser Leib uns nicht gehört. Der Leib ist nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Hier steht nicht eure Geister oder eure Seelen. Hier steht eure Leiber. Unsere Leiber sind Glieder Christi. Wir können also nicht mit unseren Leibern umgehen, wie wir wollen. Wir dürfen unsere Leiber nicht kaputt arbeiten. Wir dürfen unsere Leiber nicht runterhungern. Wir dürfen unsere Leiber nicht fett essen. Wir dürfen unsere Leiber nicht durch übermäßige Sportbelastungen zerstören. Das dürfen wir alles nicht, weil wir Christi Glieder sind. Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen, das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr wird? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Ihr lieben jungen Leute, flieht der Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Das sind die Folgen, von denen ich sprach. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau. Wieder eine Bibelstelle. Eine Frau berühren ist Unzucht. Nochmal als Antwort, wo steht in der Bibel, dass ich mit meiner Freundin vor der Ehe nicht schlafen darf? Um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau und jeder habe ihren eigenen Mann. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die eheliche Pflicht ist nicht gemeint, den Geschirrspüler ausräumen, sondern die Frau im Bett glücklich zu machen. Ihr lieben Männer, das ist unsere eheliche Pflicht. Das ist ein Gebot aus dem Wort, weil die Sexualität wird unter Christen immer in irgendeine Ecke gedrängt, als war das was Komisches, wo man am liebsten gar nicht drüber sprechen und wer weiß. Also es ist nicht erlaubt, soll aber jetzt nur ein Nebenaspekt sein, in einer Ehe den anderen in irgendeiner Weise zu erpressen oder über den anderen Macht auszuüben, indem man sich ihm entzieht. Das ist nicht erlaubt nach dem Wort Gottes. Weil die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann, ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Das heißt, wir gehören in einer Ehe dem anderen und wir gehören uns gegenseitig. Wir verfügen nicht mal über uns selbst. Als Kinder Gottes verfügen wir schon nicht mal über uns selbst, weil wir dem Herrn gehören. Und in einer Ehe gehören wir einander. Entzieht euch einander nicht. Das bezieht sich ganz klar auf die sexuelle Vereinigung. Es ist also wichtig und biblisch, regelmäßig und guten Sex miteinander zu haben in der Ehe. Und man soll sich nicht einander über lange Zeiträume entziehen, weil es der Ehe schadet. Es sei denn nach der Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid. Und warum sollen wir regelmäßig zusammen sein? Damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Ich bin der Meinung, dass mancher Ehebruch zustande kam, aufgrund dessen, dass in der Ehe ein großer Mangel auf dem Gebiet war. Und wenn ein großer Mangel auf dem Gebiet in einer Ehe ist, dann ist es natürlich viel einfacher, die Angebote aus der Welt wahrzunehmen, oder die können dann viel mehr wirken. Dies aber sage ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich, doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Hier können wir also sehen, im Wort Gottes verankert, dass es eine Gnadengabe gibt, dass jemand nicht verheiratet ist und ledig bleibt. Jetzt ist das vielleicht irgendwie wichtig, vor allem für unsere jungen Leute. Niemand muss Angst haben, da Jesus nachfolgt. Was ist denn, wenn jetzt Gott mir gerade die Gabe gegeben hat, dann darf ich nie heiraten. Ja, wir lachen vielleicht, aber ich denke, das sind ernsthafte Gedankengänge. Ich glaube, wenn der Herr jemand diese Gabe gegeben hat, die Paulus definitiv hatte, dann ist das für die Person ein großes Glück und totale Erfüllung. Wenn du mit dem Gedanke spielst, ey, was ist denn, wenn ich die Gabe habe? Ich bin jetzt schon 22 und habe noch keine Freundin. Was ist denn, wenn ausgerechnet mich die Gabe getroffen hat? Grausam. Ich wollte so gerne eine Frau. Dann kannst du ganz sicher sein, dass du diese Gabe nicht hast. Weil die Gnadengaben Gottes sind nicht, um uns Platz zu machen und ach du liebe Zeit, es hat mich das getroffen. Nein. Paulus war zutiefst glücklich, unverheiratet zu sein. Es war die Gabe, die er vom Herrn hatte, und es war richtig. Und in dem Bereich von Hingabe und fürs Reich Gottes sich voll aufgeben, kannst du unverheiratet das besser und noch mehr tun als verheiratet. Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Das sagt er nicht aus Feindseligkeit von Ehe gegenüber, sondern aus seiner eigenen Haltung des Glücklichseins und sein Leben komplett ausgießens für das Reich Gottes. Er sagt einmal zu einer Gemeinde, ich bin als Trankopfer ausgegossen für euch. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Also das heißt, wenn es dich verlangt nach einem Mann oder nach einer Frau, sollst du heiraten. Ist doch wunderbar praktisch. Denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Jetzt Vers 10. Den Verheirateten gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. Wenn er sagt, den Verheirateten gebiete ich, dann glaube ich, er meint die Verheirateten in der Gemeinde, Ehepaare, wo beide gläubig sind. Wenn dort Schwierigkeiten auftreten, wenn es dort Probleme gibt in der Beziehung, dann ist das die Maßgabe, dass daran gearbeitet werden soll und muss, um jeden Preis diese Ehe zu retten, dass diese Ehe geheilt und wiederhergestellt wird. Das ist biblische Aufgabe. Vers 11, wenn sie aber doch geschieden ist, und wir haben die Tatsache, dass doch Ehen geschieden werden, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Lass uns das lesen vor dem Kontext, den Jesus gesagt hat. Wenn in einer Ehe ein anderer fremd geht, dann hat derjenige, der betrogen wurde, das Recht, sich scheiden zu lassen. Das meint natürlich dann nicht diese Stelle oder diese Stelle, meint also andere, ich sag mal, weniger schwergewiegende Gründe, warum sich Menschen scheiden lassen. Und wir sind ja bereits auch in den Gemeinden an dem Punkt angekommen, dass Menschen sich scheiden lassen, weil es nicht mehr geht oder weil man eben sich irgendwie auseinandergelebt hat, weil man den anderen nicht mehr liebt. Das sind ja bereits heute Gründe, warum man sich scheiden lässt, Und solche Gründe sind nicht erlaubt vom Wort Gottes her. Also in jedem Falle sind wir angehalten, wenn da Dinge nicht gut gelaufen sind, dass wir uns demütigen und umkehren und beide Buße tun und die Gnade Gottes erfahren und eine Ehe wiederhergestellt wird, was auch möglich ist. Also den Verheirateten gebiete ich, nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. Dann sagt der Vers 12, den übrigen aber sage ich, nicht der Herr. Und das betrifft jetzt besondere, verschiedene mögliche Konstellationen. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und der willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Hier haben wir also, ich glaube, eine Situation, die da sehr häufig vorkommt. Da haben Leute ungläubig irgendwann mal geheiratet. Dann ist Paulus nach Korinth gekommen und hat gepredigt. Und einer von den beiden haben sich bekehrt und wurden errettet. Und jetzt haben wir die Situation, der Mann ist ungläubig, die Frau ist gläubig. Ich glaube, dass das in den Gemeinden häufig der Fall war. Dann habe ich lange darüber nachgesonnen. Wenn hier steht, also das muss man sehr aufmerksam lesen, oder ich lese es mal in der NGÜ, da ist es noch klarer ausgedrückt. Weil hier steht, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat, also Bruder meint, der Mann ist gläubig, sonst würde er nicht Bruder heißen. Und das ist aber in der NGÜ klarer übersetzt. Also 1. Korinther 7, ab 12. Für Verheiratete, deren Ehepartner nicht an Christus glauben, hat uns der Herr keine ausdrückliche Anweisung hinterlassen. Ihnen sage ich Folgendes. Also ich sehe darin auch, dass da ein Mangel war in den Gemeinden, weil Jesus sich explizit dazu nicht geäußert hat. Jedenfalls ist es uns nicht überliefert. Und deshalb gebraucht der Herr Paulus, um hier mehr Klarheit zu schaffen. Der gläubige Mann soll sich nicht von seiner ungläubigen Frau trennen, wenn sie bereit ist, bei ihm zu bleiben. Damit überhaupt ein Anlass entsteht für den Ungläubigen, sich jetzt von dem gläubigen Partner zu trennen, setzt voraus, dass bei dem, der zum Glauben kommt, sich grundlegende Dinge ändern. Sonst ist der Sachverhalt, na gut, ich willige ein, gar nicht gegeben. Das setzt also voraus, zur Zeit der ersten Gemeinde waren Leute echt von Neuem geboren, das waren also richtige, ordentliche, schriftgemäße Errettungen. Und das bedeutet, ab dem Moment lebt ein Mensch ein komplett anderes Leben. Und das muss zwangsläufig binnen von Tagen in der Ehe schürfen. Deshalb haben wir diese Schriftstelle. Wenn der Ungläubige bereit ist, da mitzugehen, dann soll die Ehe bestehen bleiben. Ist das so, wie wir es heute leider haben? Der Gläubige ist eben irgendwie so ein bisschen gläubig, hat halt irgendwie so sein Jesus. Und man geht ab und zu mal irgendwo hin, wo ein schöner Gottesdienst ist. Da gibt es gar nicht den Anlass, dass in der Ehe sich plötzlich was schlagartig verändern würde, was den Ungläubigen dazu bringen würde, nee, das brauche ich jetzt nicht mehr, also das will ich jetzt nicht mehr. Also das sehe ich in dieser Schriftstelle. Wenn da Leute errettet wurden, dann eben grundlegend und total, wie ich es vorhin viele Schriftstellen zitiert habe, herausgerissen aus der Welt. Das heißt, Menschen, die zur Gemeinde kamen, waren auf dem Weg, Jesus zu folgen, und damit hatten sie die Werte aus dem Wort und die kollidieren tagtäglich mit den Werten aus der Welt. Und das kann für eine Ehe ein richtig dickes Problem werden. Und deshalb hier die Anweisung: Für Verheiratete, deren Ehepartner nicht an Christus glauben, hat uns der Herr keine ausdrückliche Weisung hinterlassen. Ihnen sage ich Folgendes, der gläubige Mann soll sich nicht von seiner ungläubigen Frau trennen, wenn sie bereit ist, bei ihm zu bleiben. Und die gläubige Frau soll sich nicht von ihrem ungläubigen Mann trennen, wenn er bereit ist, bei ihr zu bleiben. Denn der ungläubige Mann hat durch die Gemeinschaft mit seiner Frau Teil an dem Segen, ein Fleisch, den Gott ihr gibt, und die ungläubige Frau hat durch die Gemeinschaft mit ihrem Mann Teil an dem Segen, den Gott ihm gibt. Andernfalls wären ja auch eure Kinder von der Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen, während sie doch in Wirklichkeit an seinem Segen teilhaben. Wenn sich der ungläubige Partner jedoch scheiden lassen will, mag er es tun. Der gläubige Mann oder die gläubige Frau ist in diesem Fall nicht verpflichtet, an der Ehe festzuhalten. Ich verstehe das folgendermaßen. Durch das Verkünden des Evangeliums kommen Menschen zum Glauben, aber bei weitem nicht so, dass in einer Ehe immer beide gläubig werden. Das heißt, wir haben hier den Fall beschrieben, einer von beiden kommt zum Glauben. Einer von beiden lebt jetzt in der himmlischen Welt und der andere Unerrettete lebt unter der Herrschaft des Teufels. Das ist, was das Wort sagt. Jetzt verändert sich das Leben des Erretteten derartig grundlegend, was hineingreift in alltäglichste Entscheidungen, dass es für den Ungläubigen entweder Ansporn ist, dass er sehen kann, dass es gut und da will ich dabei bleiben und wird dadurch gesegnet, oder für den Ungläubigen ist das so abartig und krass, dass er sagt, diese Ehe ist nicht mehr. Wenn er das sagt, der ungläubige Ehepartner, dann ist es für den Gläubigen vollkommen in Ordnung, dass diese Ehe geschieden wird. Es ist aus dem Wort Gottes, aus der Sicht des Wortes, keine Sünde. Das ist wieder ein Argument gegen diese landläufige Meinung, Gott ist immer gegen Scheidung. Der ganze Kontext setzt aber voraus, dass der, der gläubig geworden ist, ganz und gar Jesus nachfolgt und ganz und gar sich auf den Herrn wirft und ganz und gar lebt, wie es dem Herrn gefällt. Ansonsten gäbe es gar keinen Anlass, nach der Errettung des Ehepartners als Ungläubiger zu überlegen, ob ich das weiterführen will oder nicht. Es muss also eine krasse Veränderung stattgefunden haben. Also ich lese nochmal aus der Elberfelder diesen einen Vers. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester, also die Gläubigen, ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott berufen. Gott zwingt niemand, der sich in seiner Ehe bekehrt hat und der Ehepartner nicht. Und aufgrund seiner aufrichtigen Nachfolge die Hölle erlebt von seinem ungläubigen Ehepartner, Gott zwingt niemand, in so einer Ehe zu bleiben bis ans Lebensende. Das ist das, was hier steht. Denkt daran, weil hier steht, so schön formuliert, dass Gott euch zu einem Leben in Frieden berufen hat. Das betrifft natürlich die Gläubigen, hat Gott zu einem Leben in Frieden berufen. Ein Ungläubiger kann kein Leben in Frieden führen, weil er nicht mit Gott versöhnt ist. Dann lesen wir weiter. Doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einem jeden berufen hat, so wandle er und so verordne ich es in allen Gemeinden. Ist jemand beschnitten berufen worden, so bleibe er bei der Beschneidung. Ist jemand unbeschnitten berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Die Beschneidung ist nichts, das Unbeschnittensein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Also dann geht er noch darauf ein, wenn du als Sklave berufen wurdest, dann bleibe Sklave. Das ist entgegen der Lehre, die sehr stark im katholischen Bereich verankert ist. Ehen sind alles gar keine Ehen. Was nicht vor dem katholischen Altar geschlossen wurde, ist gar keine Ehe, kann jederzeit annulliert werden. Nur was vor dem katholischen Altar geschlossen wurde, ist eine Ehe. Das ist eine Widerlegung. Paulus sagt, wir bleiben prinzipiell als Grundmuster in dem Stand, in dem wir waren, als wir uns bekehrten. Also lasst uns das nochmal zusammenfassen hier. Paulus bestätigt das, was Jesus auch sagt, den Verheirateten gebietet nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht von ihrem Mann scheiden lassen soll. Die Ausnahme bei zwei Gläubigen bildet der Tatbestand des Ehebruchs. Damit ist der andere frei und es für den anderen legitim, sich scheiden zu lassen. Dann haben wir den Sachverhalt, da ist ein Ehepaar. Durch die Verkündigung des Evangeliums wird einer von beiden gläubig und der andere nicht. Der, der gläubig geworden ist, lebt im Glauben und folgt volles Rohr dem Herrn nach, mit allen drum und dran. Und wenn der Ungläubige das absolut nicht ertragen kann, wenn er das nicht will, wenn er das hasst, wenn er anfängt, das zu bekämpfen, dann ist es legitim, wenn der Ungläubige sagt, diese Ehe will ich nicht, Scheidung. Dann ist es für den Gläubigen keine Sünde, dass eine Scheidung kommt. Und ich glaube, dass der Gläubige auch das Recht hat, wieder zu heiraten, wenn sowas passieren sollte. Weil, das ist ein sehr, sehr wichtiger Vers, der Gedanke, der Gläubige liebt den Herrn und er will ihm nachfolgen. Er will Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, weil ihm die Gemeinschaft der Gottlosen zuwider ist, weil Gespräche sind alle schlüpfrig, drehen sich um irgendwelches Zeug, um Geld, um irgendwelche Götzen. Gespräche erscheinen plötzlich hohl. Und hat daraufhin als Reaktion von seinem ungläubigen Ehepartner, dass da Druck aufkommt und Widerstand und dass damit in dieser Ehe keinen Frieden mehr gibt. Dann ist er frei, wenn der Ungläubige sagt, die Ehe will ich nicht, Scheidung. Und da Vers 16 ist sehr, sehr interessant, da steht, denn was weißt du, Frau, ob du den Mann erretten wirst? Was weißt du, Mann, ob du die Frau erretten wirst? Antwort, du weißt es nicht. Du weißt es nicht. Es gibt keine Garantie aus dem Wort. Wenn du als gläubiger Partner sagst, ich bleibe in dieser Ehe, auch wenn das Jesus-Nachfolgen damit für mich die Hölle bedeutet, und du das vielleicht noch 70 Jahre machen würdest, weißt du nicht, ob der Partner sich durch dich bekehrt. Und all diese praktischen Passagen hier habe ich durchdacht und versucht, anhand von Beispielen und in meinem doch großen Bekanntenkreis zu überlegen. Und ich muss sagen, es ist genau so in der Praxis, du weißt es nicht. Ich kenne Beispiele, wo eine gläubige Frau Jahrzehnte gewartet hat, dass der Mann sich bekehrt. Und die hat Jahrzehnte ein astreines Zeugnis für Gott abgegeben. Der Mann hat sich nicht bekehrt. Du weißt es nicht. Ihr lieben jungen Leute, wenn wir davon reden, wir lernen einen Partner kennen und dieser Partner ist nicht gläubig. Und du trittst ein in diesen Bund mit einem ungläubigen Partner. Du weißt nicht, ob er sich jemals bekehrt und errettet wird. Das sagt das Wort Gottes. Dann möchte ich noch ein bisschen weiter hintergehen zu dem, was Paulus hier sagt. Also da gibt es noch Passagen, wo er die Leute beruhigt, die verlobt sind, dass es keine Sünde ist, ihre Verlobte zu heiraten. Ich weiß nicht, was da auch an Fragen der Hintergrund war. Und dann Vers 39 aus 1. Korinther 7. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn er aber entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will. Nur im Herrn muss es geschehen. Und das lese ich nochmal vor aus der NGÜ. Wie das dort übersetzt ist. Eine Frau ist an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn er stirbt, ist sie frei und kann heiraten, wen sie will. Vorausgesetzt, der Betreffende gehört wie sie dem Herrn. Es ist die biblische Antwort auf die Frage, kann ich als Kind Gottes, wo ich mir nicht mal selbst gehöre, wo das Blut von Jesus geflossen ist, damit ich leben kann, kann ich einen Ungläubigen heiraten. Vorausgesetzt, er gehört wie sie dem Herrn. Es steht, die Frau kann heiraten, wen sie will. Das wäre eine wichtige Lehre, vor allem für den russischsprachigen Bereich, weil ich dort Pastoren kennengelernt habe, die ernsthaft der Meinung waren, bestimmen zu müssen, wer in der Gemeinde wen heiratet. Das halte ich für sehr finster, so eine Vorgehensweise. Das entspricht nicht dem Wort. Die Entscheidung, wen man heiratet, die darf überhaupt niemand anders irgendwie aufzwingen oder abnehmen. Die trifft die Person selbst, aber in den Bahnen, die Gott vorgibt. Und die Bahn ist, vorausgesetzt, der andere ist gläubig. Die Bibel erlaubt uns nicht, jemand zu heiraten, und mit jemand ein Fleisch zu werden, der nicht errettet ist. Damit ihr seht, dass ich das nicht nur auf eine Schriftstelle aufbaue, schauen wir jetzt in 2. Korinther 6 und lesen da noch eine andere lange Passage. 2. Korinther 6 ab 14. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Das Joch ist ja ein Holzgerät, was man verwendet hat, um zwei Ochsen oder zwei Stiere zusammenzuspannen, damit jetzt diese zwei Tiere sichergestellt in eine Richtung ziehen, weil Stiere haben unbändige Kraft und da braucht es massive Holzjoche, um diese beiden Tiere in eine Richtung zu zwingen. Und Jesus spricht auch über das Joch und dass sein Joch sanft ist. Wir gehen auch im Bild gesprochen unter ein Joch mit Jesus, wenn wir Jesus nachfolgen. Jetzt steht hier, wir gehen nicht unter ein fremdartiges Joch. Weil wir ein Fleisch werden, werden wir jetzt ein Fleisch, wo ein Teil nicht errettet ist und ein Teil von neuem geboren ist. Es kann nicht anders, als dass es Konflikte erzeugt. Interessant ist, ich habe geforscht in den Fußnoten, wenn Jesus in Matthäus 19 diese Stelle zitiert, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das Wort für zusammengefügt muss übersetzt werden mit zusammenjochen. Das wäre die wörtliche Übersetzung. Das hat mich echt beeindruckt, wie stimmig und haargenau das Wort ist. Zusammengejocht. Wir sind von neuem geboren und wir wissen, Gott hat einen Plan für mein Leben. Und Gott hat gute Dinge vorbereitet und es ist der Plan Gottes, dass wir bei ihm ankommen. Und da ist eine Berufung, da haben wir hier Aufträge, hier gibt es etwas zu erledigen. Und dann gibt es da eine Ewigkeit, wo das, was wir hier tun, von enormer Bedeutung ist. Und dann leben wir und unser Ziel ist, mehr ihm hingegeben zu sein, ihn besser zu kennen, dass das stärker und stärker und stärker wird in unserem Leben. Was will der Herr? Bin ich in seinem Willen? Ist das was, was ihm gefällt? Dass das mehr und mehr wird. Ich habe Talente und die muss ich wuchern für das Reich Gottes, damit ich am Ende höre, recht so, du guter und treuer Knecht. Das ist die Ansage. Das ist das Leben eines Gläubigen. Wie kann das unter ein Joch gehen oder ein Fleisch werden mit einer Person, die nicht errettet ist? Es ist ausgeschlossen. Und dann kommen in den folgenden Versen die extremsten Gegenüberstellungen, die man eigentlich überhaupt formulieren kann. Welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Allein dadurch, dass wir erlöst und errettet sind, sind wir auf der Seite der Gerechtigkeit. Und eine Person, die nicht errettet ist, ist unter Gesetzlosigkeit. Welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Hier ist es nochmal explizit genannt, damit niemand auf die Idee kommt, na, das gilt für was anderes. Können uns das nochmal lesen, der NGÜ? Macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Das ist der Grund. Ein unerretteter Mensch hat 100% andere Ziele als ein erlöster Mensch. Das ist der Grund. Und wenn jetzt ein Stier das Ziel hat dort und ein Stier das Ziel hier, wie kriege ich das in ein Joch? Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber? Irgendetwas, was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet. Was haben Götzenbilder im Tempel Gottes zu suchen? Und dieser Tempel des lebendigen Gottes sind wir. Wer bibelkundig ist, weiß, dass im Prophet Esra Gott anweist, dass das Volk alle ausländischen Frauen fortschickt. Weil Gott es seinem Volk nicht erlaubt hat. Gott hat sein Volk erwählt und abgesondert für sich und es war dem Volk nicht erlaubt, sich zu verheiraten oder zu verschwägern mit ausländischen Frauen. Und im Esra findet ihr ein komplettes Kapitel über die Anweisungen und da wurden hunderte, wenn nicht tausende Ehe geschieden und die ungläubigen Frauen wurden fortgeschickt und das war die Maßnahme durch den Propheten, dass das Volk zurückkommt zum Herrn. Das ist der geistliche Hintergrund für uns heute. Wir haben von Paulus gelesen, wenn heute einer in einer Ehe zum Glauben kommt und der andere nicht, und da er nicht zum Glauben gekommen ist, lässt den Gläubigen nachfolgen, wie er nachfolgen will, dann soll die Ehe bleiben. Aber da haben wir ein sehr extremes Beispiel aus meiner Sicht, wie Gott Dinge verlangen darf und wir tun gut daran, entsprechend so zu leben, wie er es will. Und Gott hat jedes Mal nach langen Passagen von Anweisungen Segen verheißen in Fülle, hat jedes Mal alles gegeben und seinem Volk versprochen, alles zu geben. Also eine weitere Passage: Wir können nicht unter ein Joch gehen mit Ungläubigen. Ich halte das für einen großen Irrtum und für ein nicht haltbares Argument in dem Zusammenhang, wenn man sagt, ja, ich lerne ungläubigen Partner kennen und dann kann der sich ja bekehren. Oder noch extremer ausgedrückt, der ungläubige Partner, also ich bin geschickt von Gott, damit die Person sich durch mich bekehrt. So wie ich das vor ein paar Jahren auch mal in dem Gespräch hatte. Also Gott hat mich gerufen, diese arme Person zu retten ins Reich Gottes. Und das über eine Beziehung. Das ist ein riesengroßer Irrtum und eine große Dummheit. Die praktische und sinnvolle Vorgehensweise, und da möchte ich jetzt so formulieren, wie es der Paulus formuliert. Der sagt nicht der Herr, das sage ich. Ich meine aber auch den Heiligen Geist zu haben. Wir haben im Wort Gottes gesehen, dass es an sich unmöglich ist, in einem Joch oder in einer Ehe oder in einem Bund oder in einem Einfleischsein zu leben mit einer ungläubigen Person. Vielleicht muss ich das noch anhand von Beispielen deutlich machen, dass uns das klarer wird, wie unmöglich das ist. Und ich lehre das heute hier nicht, weil wir hier nur Teenager hätten, sondern weil wir alle diese Werte verinnerlichen müssen und unseren Kindern lehren müssen. Wir alle. Und ihr lieben Eltern, die ihr jetzt Schulanfänger habt, es geht ganz schnell, habt ihr diese Fragen auf dem Tisch. Ganz schnell. Deshalb lehre ich heute darüber. Wir müssen das alle verinnerlicht haben und in dem Bereich die Werte des Wortes in uns haben. Zusammenleben, einer glaubt, einer nicht. Wenn die Situation entstanden ist, weil sich einer aus dieser normalen oder ungläubigen Ehe bekehrt hat, dann soll die nicht in jedem Falle geschieden werden, sondern wenn der Ungläubige einverstanden ist, dann bleibt diese Ehe. Aber wir haben nicht die Freiheit als Gläubige, die wir noch nicht verheiratet sind, uns einen ungläubigen Partner zu suchen. Die Freiheit haben wir nicht nach diesem Buch. Und das ist das Wort. Und das Wort ist immer richtig. Immer. Immer richtig. Und ich komme ganz zurück auf den Anfang. Gott ist immer gut und er wollte immer das Beste. Und er wird nichts Gutes vorenthalten. Und Gott weist das nicht an, weil er uns irgendwas nicht gönnt. Beispiel aus dem täglichen Leben mit einem ungläubigen Partner. Thema Geld. Der gläubige Partner möchte von Herzen gerne Geld, was verdient wird in der Familie, geben für das Reich Gottes. Möchte von Herzen gerne jemanden unterstützen, der weniger hat. Möchte von Herzen gerne jemanden helfen oder segnen, wie es viele von euch getan haben, jetzt die Geschwister von Albanien. Der Ungläubige sieht es überhaupt nicht ein. Das ist sauer verdientes Geld. Das fällt aus. Zack, erste Chance, Reich Gottes praktisch zu leben, von Gläubigen weg. Kinder. Die Frau wird vielleicht schwanger, ohne dass es die beiden wirklich wollten. Das soll ja vorkommen. Der Mann sagt, noch ein Kind fällt total aus. Der ungläubige Mann, nee. Also noch so ein Wanst, nee. Da kann ich ja mein Leben nie genießen. Will ich nicht, du treibst ab. Gläubiger Partner ist Abtreibung ausgeschlossen. Dickes Problem. Der gläubige Mann möchte gerne zum Arbeitseinsatz fahren, weil eine Gemeinde ist, die irgendwo anders hilft, will da dabei sein. Die ungläubige Frau macht den totalen Aufstand, weil es total nervt, dass er dafür Urlaub nimmt, sowieso nie daheim ist und dann noch für irgendwelche anderen Leute draußen rumrammelt. Krieg. Was macht der gläubige Mann? Durchziehen, dann hat er Krieg. Hat vielleicht eine Frau, die sagt, mit der gehe ich erstmal nicht mehr ins Bett. Oder knickt ein, okay, damit ihr halbwegs Frieden bleibt, ich fahr nicht mit. Erziehung. Das Kind hat Geburtstag, die Verwandtschaft schenkt all die schönen Spielsachen, Pokémons, irgendwelche fürchterlichen Gestalten, Aliens, Monster. Also wenn man durch die Spielzeugabteilung läuft, muss man fast sich die Augen zuhalten. Der gläubige Partner sieht, mein Kind soll eigentlich nicht mit sowas spielen. Mein Kind soll nicht vertraut werden mit Zauberei. Märchen mit Zauberei, Filme mit Zauberei, Figuren mit Zauberei, alles mit Zauberei. Aber der ungläubige Partner sagt, willst du meine Verwandtschaft beleidigen? Das ist ein Geschenk von meiner Mutter und das kriegt das Kind. Und wehe, du tust es weg. Problem. Der Gläubige will gerne zur Versammlung gehen, weil ihm das wichtig ist, weil er die Gemeinschaft mit Gläubigen genießt, weil ihm diese Gespräche unter gottlosen Menschen nerven, weil gottlose Menschen müssen sich ständig profilieren, müssen ständig herausstellen, wie cool sie sind. In jüngeren, jugendlichen Kreisen ist oft ein Thema, wer wie viel saufen kann und was er im Suff dann alles vor Aktion geritten hat. Das ist alles jemand, der errettet ist und Jesus folgt zuwider. Dann will der Gläubige gerne zur Versammlung gehen. Aber der Ungläubige sieht das überhaupt nicht ein. Verbietet seiner Frau, irgendwo hinzugehen, weil der ungläubige Mann von der Arbeit kommt und beansprucht, ich bin jetzt erschöpft und du bist jetzt für mich da und du gehst jetzt nirgendwo hin. Diese Liste könnten wir Jahre verlängern. Und manch einer von uns kann da noch viele Beispiele anfügen. Und weil der Herr uns so sehr liebt, dass er uns vor diesem Chaos bewahren möchte, deshalb heiraten wir keinen Ungläubigen. Aus reiner Liebe hat Gott das gesagt. Eine ganz einfache Methode, keinen Ungläubigen zu heiraten, ist, hier sind die Gläubigen, wir suchen nur hier. Es ist sehr einfach. Wenn wir nur unter den Gläubigen einen Ehepartner suchen, dann haben wir nie diese schwierige Situation, dass wir dann irgendwann in einer Beziehung sind, an dem Punkt stehen, was mache ich jetzt? Heirate ich jetzt die ungläubige Person oder nicht? Also das ist für junge Leute, finde ich, eine sehr einfache Sache. Ich habe jetzt gesehen aus dem Wort, dass Gott mich da unter Umständen vor einem jahrzehntelangen Martyrium bewahrt. Und ich sehe, dass Gott das aus reiner Liebe zu mir macht, weil Gott will in meiner Ehe, dass wir beide voll nach vorne losgehen können, voll für das Reich Gottes leben können, gesegnet sind in jedem Bereich und für andere ein Segen werden, weil Gott das will. Deshalb suche ich nur unter Gläubigen. Es ist vollkommen legitim, nach einem Partner zu suchen. Das ist absolut richtig. Und das hat Gott in uns hineingelegt, dass wenn wir jung sind, irgendwann der Wunsch beginnt und immer stärker wird. Und wenn es den nicht gäbe, dann wäre die menschliche Rasse wahrscheinlich schon nicht mehr da. Aber ich halte das für äußerst klug, dass wir eben gar nicht erst bei den Ungläubigen suchen. Weil wir damit die Situation heraufbeschwören, uns irgendwann entscheiden zu müssen. Und wir haben die bittere Tatsache, dass ein paar junge Leute von uns sich eben entschieden haben. Gegen Nachfolge, gegen Gemeinde, für den ungläubigen Partner. Ich habe lange überlegt, ob mir ein einziges Beispiel einfällt, auch in den Gemeinden, wo wir waren und wo wir auch mehrmals waren, wo wir Leute auch kennen, ob mir ein Beispiel einfällt, wo in einer Ehe einer gläubig ist und einer nicht und die gläubige Person sagen könnte, ich habe eine echt glückliche Ehe, ich lebe im Frieden und bin absolut zufrieden, mir geht's gut. Mir ist absolut niemand eingefallen. Niemand. Und deshalb sagt das Paulus im 1. Korinther 7, was weißt du, ob sich da Frau, die Frau oder der Mann bekehrt? Ich habe mich entschieden, wo es auch immer nur irgendwie brennt oder geht, Vielleicht gibt es Stellen, die ich noch gar nicht sehe, aber das, was ich irgendwie sehen kann, mich zu verbinden mit dem, was das geschriebene Wort sagt. Ich habe mich entschieden. Und ich erfahre, dass der Herr gemäß seines Wortes 100% verlässlich ist. Der Gedanke, also vorrangig unsere junge Generation mit Ungläubigen in Beziehungen zu gehen. Und wir leben ja heute in einer Zeit, wo es gar nicht mehr vorsichtig in Beziehungen geht, sondern wo man eben nach dem Tanz mit jemand schläft. Gänzlich ohne Beziehung. Und postet dann, wie das war. Tritt das in die Öffentlichkeit, wie bescheuert sich die Tussi angestellt hat im Bett und was das für Durchläufer war. Das ist der Standard in unserer Gesellschaft. Und ich hoffe, ihr stimmt mir dazu, dass wir von sowas so weit entfernt sein müssen wie die Erde vom Mars. Und ihr könnt mir glauben, darum, um diese Werte, um die, über die ich heute spreche, tobt der totale Krieg. Weil der Feind weiß, wenn er die Grundwerte von Ehe demontiert hat, dann ist die Gesellschaft Schrott. Der Feind weiß, wenn er das geschafft hat, dann ist ein ganzes Volk zerstört, dem Untergang geweiht. Wir können die Geschichte schauen, Hochkulturen, die Dinge vollbracht haben, die heute noch rätselhaft sind, ob das die Ägypter waren oder die Griechen, die Römer, die sind alle gefallen, als es der Feind geschafft hatte, die Werte Gottes über Ehe zu sabotieren. Das ist, man muss nur in der Bibel lesen, kann man ein Geschichtsbuch hernehmen. Vielleicht nicht eins aus der DDR, aber ein richtiges Geschichtsbuch. Dann möchte ich nochmal ganz praktisch auf die Frage eingehen. Jetzt bin ich in der Lage, Kinder zu haben im Teenageralter. Und es ist einfach so, dass dann solche Fragen auf den Tisch kommen nach dem Freund oder der Freundin. Ob das mit 13, 14 so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber irgendwann stehen wir vor diesen Fragen und irgendwann kommen wir in Situationen, wo wir sowas erleben. Ich denke, um mal so ein paar Regeln aufzustellen, die uns irgendwie helfen sollen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, es muss darüber ein Gespräch geben. In unseren Familien müssen wir mit unseren heranwachsenden Kindern darüber sprechen. Die etwas älteren von uns, denke ich, kennen das wahrscheinlich, dass in den Familien das Thema Partner oder ins Bett gehen, miteinander schlafen, verhüten, wie entsteht überhaupt ein Kind, kein Thema war. Ich denke, es haben manche ähnlich erlebt, dass sowas nie überhaupt Thema war. Wir müssen über sowas sprechen mit unseren Kindern, mit unseren Söhnen und Töchtern. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, dass das die Hauptaufgabe der Väter ist. Also ich denke, ihr erlebt das ähnlich, aber Väter und Töchter haben schon irgendwie eine besondere Beziehung. Und Väter leiden, wenn Töchter außer Haus gehen. Ist so, ne? Oder? Ja, ihr lacht ja hinten. Abwarten, tick-tack. Väter müssen sprechen mit ihren Söhnen. Wenn die erste Freundschaft losgeht in der Schule oder irgendwas, da ist ein Mädel und die gefällt mir. Vorausgesetzt, ihr habt eine Beziehung, dass ihr über sowas sprechen könnt. Wenn ihr die Beziehung nicht habt, müsst ihr die bauen. Die Väter müssen bauen, nicht die Kinder. Joel 2 oder 3, die Väter kehren zu den Kindern. Wenn irgendeiner verpflichtet ist, in der Familie, wo keine Beziehung ist, welche zu bauen, dann die Väter, die Eltern. Baut Beziehung. Verpasst das nicht, Beziehungen zu bauen. Auch vor dem Teenageralter. Dann ist Vertrauen da, wenn sie 15, 16, 17 werden. Dann werden eure Söhne euch von Dingen erzählen und Gedanken mitteilen. Väter haben da die Pflicht und die Aufgabe und die Verantwortung. Lasst uns mit unseren Kindern über solche Dinge sprechen. Väter haben die Aufgabe, die Kinder zu lernen. lehren, was das Wort sagt über die aktuelle Situation. Wir haben das irgendwo in Mose verankert, dass die Eltern die Kinder lernen sollen, wo wir arbeiten, wo wir stehen, wo wir gehen, wo wir sitzen, wo wir liegen. Hat jemand die Stelle zur Hand? Weil die so schön zeigt, die Kinder lernen aus dem Wort ist nicht, wir machen jetzt einen kleinen Gottesdienst, singen zweimal Omni Patri und dann kommt eine theatralische Predigt, das Kind schaltet ab und dann ist das aus der Bibel oder Gottes Wort lernen vorbei. Sondern das Lernen soll im Alltag geschehen, das Vermitteln göttlicher Werte geschieht im täglichen Leben. 5. Mose 6. Genau, 5. Mose 6, Abvers 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Das ist natürlich die Voraussetzung. Wir können unsere Kinder nur lehren, was in unserem Herzen ist. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Also es ist nicht die Option, ich sag dir mal was, und du kannst dir dann deine Meinung bilden. Und wenn du es anders siehst, dann ist es auch gut für mich. Das ist Humanismus, das kommt aus der Hölle. Der Autor dieser Idee heißt Teufel. Wir haben nicht die Freiheit von Gott, unsere Kinder wählen zu lassen, sondern wir haben die heilige Pflicht, sie an den Weg zu gewöhnen, den wir gehen. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und sie sollen als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Markzeichen zwischen deinen Augen sein. Also im täglichen Leben vermitteln wir die Werte des Wortes. Ich kann heute sagen, dass mich das bewahrt hat, auch wenn ich als Kind bei weitem nicht die Lehre hatte, die wir heute haben und unsere jungen Leute haben und genießen können. Bei weitem nicht. Aber ich wusste, ich gehe nicht mit einem Mädel ins Bett, bevor ich verheiratet bin. Und das stand in meinem Leben wie eine Mauer, wie die Berliner Mauer. Und ich wusste, um keinen Preis gehe ich über diese Mauer. Und das hat etwas damit zu tun, dass ein Vater seinem Sohn etwas einschärft. Wir leben in einer Zeit, wo der Feind ganz gezielt und bewusst diese Dinge sabotiert, weil er weiß, dass die Folgen für eine ganze Gesellschaft verheerend sind. Natürlich auch für die Gemeinde. Also wir müssen sprechen, wir müssen unsere Kinder lehren. Ich bin der Meinung, dass wir Dinge verbieten dürfen. Ich bin auch nicht davon überzeugt, dass nur aufgrund der Tatsache, dass unser Kind zum 18. Geburtstag nach dem deutschen geltenden Recht volljährig wird, für uns Väter an dem Tag aufhört, unsere Kinder zu leiten. Der Meinung bin ich nicht. Ich bin der Meinung, dass das Orientierung geben und einem Sohn oder einer Tochter aufzeigen, das und das, was du hier tust, wird denen die Folgen haben. Und das heiße ich nicht gut. Ich gehe da nicht mit. Ich bin dagegen. Ich will, dass du das und das lässt und dass du damit und damit aufhörst, weil es dem Herrn nicht gefällt, weil es Sünde ist, weil es dich zerstört, weil es grausame Folgen haben wird. Diese Art von Gespräch müssen und dürfen wir führen, auch nach dem 18. Geburtstag. Ein junger Mensch hat nicht in allen Bereichen seines Lebens die volle Orientierung und den vollen Plan, bloß weil der Gesetzgeber irgendwann mal der Meinung war, mit 18 ist man volljährig und damit haftbar. Und sogar im Strafrecht gibt es da noch eine Einschränkung, dass jemand nur voll haftfähig ist ab 21. Sogar da macht sogar der Gesetzgeber eine Einschränkung, weil auch da irgendwie klar war, auch 18-Jährige reiten noch Aktionen, die nicht ganz so klug sind. Und damit die Strafen sie nicht ganz so brutal treffen, gibt es also eine volle Straffähigkeit erst ab 21. Also lasst uns das nicht verwechseln mit, na jetzt ist er oder sie 18, jetzt brauche ich eh nicht mehr sagen. Großer Fehler, großer Irrtum. Ich glaube, dass, wie wir das heute mehrfach gehört haben, ein Mann verlässt Vater und Mutter und hängt seiner Frau an. Das ist der Schnitt, wo das Leben dieses Mannes in die volle Eigenverantwortung geht. Und bis dorthin reicht die Verantwortung der Eltern, der Väter. Also wir dürfen Dinge verbieten. Wir dürfen einem 14-jährigen Mädchen verbieten, in eine intime Beziehung mit einem Junge zu gehen. Wir dürfen das und wir müssen das. Andernfalls haben wir unter Umständen die verheerenden Folgen, dass unsere 15-jährige Tochter schwanger ist von einem jungen Mann, den sie entweder vielleicht nicht mal kennt, und wenn sie ihn kennen sollte, der unter Umständen null Interesse hat an einer Beziehung, und damit haben wir eine Tochter mit einem Kind ohne Mann. Wenn wir sowas nicht haben wollen, dann müssen wir einschärfen, was der Herr sagt über dieses Thema. Wir haben die Aufgabe und die Pflicht, unsere Kinder zu bewahren vor Unheil, zu bewahren davor, ein Leben lang Konsequenzen tragen zu müssen. Und das ist der Grund, warum Gott sagt, geht nicht unter ein fremdartiges Joch mit Ungläubigen, weil er nicht will, dass wir diese Konflikte, wo ich sie vorhin nur ganz wenig beschrieben habe, die viel größer, breiter, tiefer und brutaler sind, weil er nicht will, dass wir uns sowas leben müssen, weil er will, dass es uns gut geht. Und da gilt es, dass wir uns selber checken und prüfen und überlegen, aus welchem Grunde erscheint mir das ein gangbarer Weg, eine Partnerschaft mit jemandem, der nicht glaubt. Wieso glaube ich, das geht gut? Wieso glaube ich, dass das gut geht? Woher nehme ich den Glauben? Wir haben es so schwer zu glauben, was das Wort sagt. Es fällt uns so schwer, Aussagen zu glauben, die klar und eindeutig sind, die keiner Nachfrage bedürfen. Woher nehmen wir dann den Glauben, dass etwas funktioniert, wo die Schrift sagt, du weißt nicht, ob der andere zum Herrn findet? Woher nehmen wir diesen Glauben? Ich möchte noch ein letztes Fallbeispiel, weil mir das auch sehr wichtig ist, dass wir in allen Bereichen weise sind. Konstruierte Situation, unser Sohn oder unsere Tochter hat eine Beziehung zu einem ungläubigen Jungen oder ungläubigen Mädchen. Und unser Sohn oder unsere Tochter weiß auch, dass man ab einem gewissen Alter Rechte hat und die auch wahrnehmen kann. Und wenn es ganz hart kommt, sogar vom Staat unterstützt wird, gegen seine eigenen Eltern rechtlich vorzugehen. Was tun wir dann? Als Kinder Gottes, als die, die dem Herrn Jesus nachfolgen würden, was tun wir dann? Und ich glaube, diese Extremreaktionen, diese ungläubige Freundin, die kommt überhaupt nicht ins Haus. Die will ich überhaupt nicht sehen, brauchst du mir gar nicht bringen. Existiert für mich nicht. Ich glaube, diese Reaktion funktioniert nicht. Wenn es denn schon so ist, dass eine Beziehung besteht zu einer Person, die nicht glaubt, Stand heute. Und wie gesagt, ich rate prinzipiell davon ab und ich glaube, dass uns der Herr das nicht erlaubt. Wenn es nun doch so ist, dann glaube ich, dass wir als Väter in erster Linie und als Eltern die Aufgabe haben, dieser ungläubigen Freundin oder dem ungläubigen Freund das Evangelium zu verkünden. Das ist das, was wir dann tun. Wir sollten nicht den Weg beschreiten, also du hast jetzt eine Freundin, bring mir die Jönisch ins Haus, will ich nicht sehen, tschüss. Junge Menschen sind nicht in der Lage, solche tiefen Entscheidungen voll zu überblicken. Es ist brutal von jemandem, der 23 ist oder jünger, zu verlangen, in so einer Lage richtig entscheiden zu können und zu wissen, was ist hier der Weg. Das ist einfach brutal und zu viel verlangt. Da braucht es unsere Elternschaft, unsere Vaterschaft. Wenn denn die ungläubige Freundin da ist und unbedingt sein muss, dann verkündigen wir ihr das Evangelium. Und wir lehren unserem noch gläubigen Sohn, dass er sich klar zum Herrn positioniert und so lange Geduld hat, bis der Herr da was getan hat, dass das Mädel sich wirklich bekehrt. Und zwar echt. Und wir haben ja ein Beispiel dieser Art ganz aktuell unter uns. Und wir ermutigen unserem Sohn oder unsere Tochter, die glaubt, steh du zum Herrn und sag deinem Freund, wenn du mich wirklich willst, ich gehöre dem Herrn Jesus. Und eine Ehe geht nur, wenn du auch dem Herrn Jesus gehörst. Das ist bei mir so. Ich gehöre mir nicht. Und das müssen wir unseren Kindern vermitteln. Unsere Kinder kennen den Herrn. Viele von uns bekehren sich in den Kindergruppen und das ist echt. Und das nimmt der Herr sehr ernst. Und unsere Kinder wachsen hier hinein in dieses Stück Paradies. Und dann kommen solche Fragen auf den Tisch. Wir lehren das unsere gläubigen Kinder, auch wenn sie über 18 sind. Positionier dich zu Jesus, wenn du sicherstellen willst, dass du ein glückliches Leben hast. Wenn du im Segen leben willst, dann binde dich an den Herrn. Und wenn da ein Mädel ist oder ein Junge, wo du der Meinung bist, nur der, was anderes geht nicht, dann sag ihm, du kriegst mich unter dieser Bedingung, ansonsten kann ich mit dir nicht unter ein Joch gehen. Wir müssen unseren erwachsen werdenden Kindern helfen, dass sie in dem Standard leben können und sagen, bevor wir geheiratet haben, werden wir uns nicht anfassen und wir werden uns vorher auch nicht nackt sehen, weil ich das nicht darf, weil das Wort Gottes mir das verbietet. Und ich weiß, in solchen Gesprächen klingt das sehr dumm oder extrem altmodisch oder total von gestern. Und ich weiß, dass uns Vätern da schon die Muffe geht, sowas zu tun. Konstruiertes Beispiel, mein Sohn hat eine ungläubige Freundin und jetzt nehme ich einen Anlauf, lade die ein und jetzt erzähle ich da das Evangelium. Es sitzt vor mir ein 20-jähriges attraktives Mädel, ganz normal aus der Welt, mit 3 Smartphones in der Tasche und jetzt erzähle ich da was von Jesus. Und da können wir ruhig ehrlich sein, da geht uns die Muffe. Und da habe ich eine extrem tröstende Schriftstelle gefunden, weil ich das genau selber so empfinde auch. In solchen Situationen erscheint einem das, was man glaubt und aus dem Wort auch kennt, irgendwie komisch. Und man denkt, man macht sich extrem zum Ei und das ist alles nur peinlich. Und da habe ich was gefunden, was eine Antwort ist auf diese Situation. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisen, die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also mit anderen Worten, wir predigen eine Torheit. Es ist vollkommen korrekt, dass wir uns da total komisch vorkommen und dass es in so einer konkreten Situation, wie ich sie konstruiert habe, uns total komisch vorkommt und wir unsere eigenen Glauben es uns schwerfällt zu erklären oder zu vermitteln. Die Botschaft vom Kreuz ist eine Torheit. Und ich möchte heute den ultimativen Aufruf machen, Torheit zu predigen, nämlich die Botschaft vom Kreuz. Weil in diesem Text steht nämlich, dass dieses Predigen der Botschaft vom Kreuz, was vor der Weisheit der Welt eine Torheit ist, hat 2 verschiedene Auswirkungen, die wir nicht verantworten. Nämlich den Glaubenden oder denen, die gerettet werden sollten, wird es zur Gotteskraft. Und denen, die nicht gerettet werden sollten, ist es Torheit. Aber wer in welche Kategorie gehört, das ist nicht unser Problem. Das ist Gott sei Dank nicht auf unserem Schreibtisch. Also wir predigen diese Torheit mitten hinein in die Verdorbenheit, in den Schmutz dieser Gesellschaft, mitten hinein in die Verlogenheit und in diesen satanischen Machenschaften junge Menschen so zeitig wie nur irgend möglich zu zerstören über die volle Breite. Und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wenn man einen jungen Mensch sexuell die Schranken niederreißt und die gesunde Scham zerstört, dass dieser Mensch lenkbar und steuerbar ist in jedem anderen Bereich. Das haben Wissenschaftler bewiesen. Das ist nicht Wort Gottes unbedingt. Und das ist die Schnittstelle. Ich betone noch einmal, das ist uns vom Wort her nicht erlaubt, in Beziehung zu gehen mit jemandem, der nicht glaubt. Und das in Beziehung gehen mit dem vielleicht späteren Ziel einer Ehe ist nicht das Instrument, wodurch der Herr Menschen ins Reich Gottes retten will in erster Linie. Aber wenn wir denn in dieser Situation sind, dann lasst uns doch die Torheit predigen und lasst doch Gott entscheiden, ob dann das nicht glaubende Mädel oder der nicht glaubende Junge den Herrn findet oder nicht. Also ich würde sehr davon abraten, aus Selbstschutz heraus oder auch aus Angst, was, dein Freund ist nicht gläubig, will ich nicht sehen, kommt nicht über meine Schwelle, nicht in dieses Haus. Davon halte ich überhaupt nichts. Diese junge Generation ist eine vaterlose Generation. Lass uns doch mal ein kleines bisschen Vaterschaft geben und wollen wir doch mal sehen, wie sich da Leute bekehren. Ich betone noch einmal, das ist nicht der erste Weg, wie die Gemeinde wächst und wie Menschen ins Reich Gottes kommen. Und wir wissen nicht, ob die Person sich bekehrt. Wir wissen es nicht. Die Bibel sagt es, wir wissen es nicht. Und wir sollten nicht der Meinung sein und diesen Glauben haben, ich weiß, bei mir funktioniert's. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil wir letzten Endes damit beweisen, dass wir über das Wort hinausgehen könnten. Aber wenn es denn schon so ist, ich möchte euch ermutigen, ihr Väter und Mütter, redet mit euren erwachsen werdenden Kindern über diese Themen. Redet über Folgen. Redet über Beispiele, die wir alle haben in der Verwandtschaft. Wie furchtbar sowas werden kann, weil man einfach in gar keinem Bereich des Lebens übereinstimmt. Weil man ununterbrochen als Kind Gottes Kompromisse machen muss oder du hast Krieg. Weil man irgendwann als Gläubiger in einer Ehe mit einem Ungläubigen an einen Punkt kommt, wo man am Ende ist, wo man zerstört ist. Redet mit euren Kindern über solche Dinge. Es ist zu viel verlangt, dass unsere 17-, 18-jährigen Jungs und Mädels wissen, meine Handlung hat genau die Folgen. Das wissen die nicht. Dafür haben die uns. Es ist schlimm genug, dass unser Bildungssystem weite Strecken auch auf diesem Gebiet der Meinung ist, uns als Eltern abnehmen zu können und dass in der Schule sexuelle Aufklärung geschieht mit dunklen und finsteren Machenschaften und in der 4. Klasse die Scham der Kinder schon massiv in Mitleidenschaft gezogen wird, weil über Themen gesprochen wird, wo ein Kind sich einfach in dem Alter schämt. Und die Scham ist von Gott und zum Schutz des Kindes. Und ein Kind in der 4. Klasse schämt sich einfach, ein Kondom auf den Holzstumpf zu ziehen. Und das ist eine Strategie des Feindes, dass sowas gemacht wird. Weil ein Mensch, wo man die Schranken und die Scham kaputt gemacht hat in Bezug auf Sexualität, ist in jeder Richtung steuerbar und beherrschbar. Ein Mensch verliert jegliche Sicherheit und Fundamente seines Lebens. Und Menschen, die sexuellen Missbrauch hinter sich haben und selbst erlebt haben, können das, glaube ich, bestätigen, dass das der tiefste Eingriff in die Persönlichkeit eines Menschen ist, den es überhaupt gibt. Ich will uns dazu aufrufen, dass wir mit großem Mut aufstehen und die Torheit des Kreuzes predigen in unseren Familien und zu der Torheit stehen und diese Torheit als unsere Werte festhalten, weil Gott beschlossen hat, damit die Weisheit der Welt zunichte zu machen. Paulus schreibt weiter, seht eure Berufung, Brüder, das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle. Das ist wahr, auch hier in der Gemeinde, wir haben nicht viele mit 4 Doktorentitel. Wir haben keine Regierungsbeamten hier, wir haben keine Millionäre hier, sondern das Törichte der Welt, die Niedrigen, die nicht 14 Abschlüsse haben, die nicht Millionen auf dem Konto haben, die nicht Einfluss haben auf hohen Ebenen in der Politik, hat Gott erwählt. Das Törichte der Welt hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Oder in der NGÜ steht, wer stolz sein will, soll auf Gott stolz sein. Lasst uns doch töricht sein in den Augen der Welt und das die Botschaft vom Kreuz verkünden. Das ist die Aufgabe der Väter und Mütter. Das ist nicht die Aufgabe der Gemeinde. Und ich weiß einfach durch die Gespräche mit unseren Abigeleitern, dass sie da sehr stark in diesen Themen drin sind. Aber es ist nicht ihre Verantwortung, wohin eure Jungs und Mädels gehen. Es ist unsere als Eltern. Und natürlich werden und können wir das gemeindlich gesehen unterstützen, dass wir die Werte des Wortes aufrechterhalten, dass wir leben, wie es dem Herrn gefällt, dass der Herr Wohnung machen kann unter uns, dass er hier wohnen kann und nicht fernbleiben muss, weil wir in Unzucht leben oder im Ehebruch oder in Hurerei, so nicht uns in die Gefahr begeben, dass er uns einen Scheidebrief ausstellt. Gott. Und wir haben im Wort gesehen, dass Gott seinem Volk schon einen Scheidebrief mal ausgestellt hat. Und dass wir in all diesen Bereichen anfällig sind, dass da Überzeugungen sind, irgendwie geht das bei mir, ich krieg das hin. Dass wir überhaupt über solche Wege nachdenken, wo das Wort einfach und klar ist. Das hat etwas mit der grundsätzlichen List des Feindes zu tun, dass wir nicht wirklich überzeugt sind, dass Gott es gut mit uns meint. Das ist die Wurzel. Dass wir in Ansätzen den Lügen des Feindes glauben, keineswegs werdet ihr sterben. Keineswegs. Ich sage euch mal, was wirklich läuft. Ihr werdet Gutes und Böses erkennen. Ihr werdet sein wie Gott. Ich bin euer Freund, sagt der Feind. Weil ich es gut mit euch meine, sage ich euch, was eigentlich geht. Darüber entscheidet sich das. Darüber glauben wir, dass Gott Ordnungen und Gebote gibt aus Liebe zu unserem Schutz, zu unserem Wohlergehen, zu unserem Segen oder nicht? Das ist die Wurzel. Das ist die Wurzel. Oder glauben wir dem Feind? Nee, so wie Gott es gesagt hat, ist es gar nicht wahr. Gott will nicht, dass jemand irgendwie auf seine Höhe kommt. Gott hat Interesse daran, alles unten zu halten. Und deshalb hat er euch schon verboten, von dem Baum zu essen. Unter unseren jungen Leuten gibt es noch teilweise so eine Idee, ja, wenn ich jetzt in meiner Suche nach einem Partner, nach einem Freund, nach einer Freundin, also den Bereich der Ungläubigen verlasse, A, weg, B, ich glaube oder suche nur unter Gläubigen, dann wird kurz durchgecheckt, was sind so für Möglichkeiten, was ist so in der Gemeinde? Ach du liebe Zeit. Glaubt doch bitte, dass Gott, wenn wir in diesem Bereich uns zu ihm stellen und seine Ordnungen umarmen, dass der Herr die beste Frau und den besten Mann des ganzen Universums für dich hat. Bitte glaubt das, ihr jungen, noch nicht verheirateten Leute. Es ist auch diese Lüge, ja, dann wird sie wahrscheinlich dick oder hässlich sein und eine Frau, mit der man sich eigentlich nirgendwo sehen lassen kann. Das ist eine Lüge des Feindes. Warum sollte Gott das tun? Na, ihr lacht, aber das sind so die Dinge, um die es geht. Lasst uns glauben, dass der Herr es gut mit uns meint und ich rufe uns auf als Eltern, dass wir diese Werte aus dem Wort umarmen, dass wir sie zu unserer eigenen machen, dass wir den vehementen Entschluss fassen, ich werde meine Familie nach diesen Worten führen. Ich werde meinen Kindern diese Werte einschärfen. Ich lasse nicht zu, dass meine Kinder von irgendjemand in diesem Bereich geprägt werden. Ich erlaube das nicht. Ich erlaube nicht unserem Bildungssystem, unseren verdorbenen Philosophen und Denkern, von denen die Idee herstammt. Ich erlaube nicht den Griechen. Ich erlaube nicht dem Feind. Ich erlaube nicht Hollywood. Ich erlaube nicht den Ungläubigen, meine Kinder zu prägen und ihnen Wissen zu geben oder Orientierung in dem Bereich, einen Partner zu finden und zu heiraten. Ich erlaube das nicht. Lest das nach. Derek Prince geht so weit in seinen Büchern über Ehe, dass er sagt, früher war das allgemein üblich zu Zeiten des Alten Testaments, dass der Vater die Braut für den Sohn gesucht hat und die Braut zu dem Sohn gebracht hat. Und obwohl das für unsere heutigen Ohren abartig klingt, schreibt der Derek, dass in der Summe die Ergebnisse erheblich besser waren wie heute. Also die Methodik heute kann unmöglich zu irgendwas Besserem dienen. Lasst uns diese Werte verinnerlichen und umarmen. Darum tobt ein Krieg. Und wenn wir diesen Krieg verlieren würden, dann fahren wir abwärts, dann sinken wir nach unten als Personen, als Gemeinde und als Körperschaft Gottes. Ich weiß, dass es schon sehr spät ist, aber ich möchte diesen Punkt noch anführen, weil wir jetzt wirklich in dem Thema richtig eingetaucht sind. Der gesamte Bereich von Scheidung. Wir haben im Wort gesehen, dass bestimmte Dinge explizit erwähnt werden und wie man da verfahren soll. Und ich halte das für sehr weise und ich sehe darin die Klarheit und die Liebe Gottes. Dann haben wir im ganzen Bereich Ehe kaputt gegangen, Scheidung oder ist da eine Scheidung möglich oder nicht. Eine Menge von Situationen und Facetten, die nicht explizit beschrieben sind in diesem Buch, die nicht explizit erwähnt werden. Beziehungskonflikte sind da immer sehr vielschichtig, sehr umfangreich, sehr komplex. Und da möchte ich einfach weitergeben, was auch der Derek da gelehrt hat. Ich schätze ihn einfach so sehr, weil er auch Themen angefasst hat, wo ich von niemand bisher überhaupt Lehre gehört habe. Und ich glaube, dass das weise ist, was er da gelehrt hat. Und da gibt es auch ein Buch, Scheidung und Wiederheirat, wo ihr das nachlesen könnt. Also wir haben die Tatsache, dass bestimmte Situationen im Wort beschrieben sind, da geht einer fremd, damit darf der andere sich scheiden lassen. Natürlich darf er das auch vergeben und es gibt einen Neuanfang. Aber wenn derjenige, der betrogen wurde, entscheidet, ich will diese Ehe nicht mehr mit dieser Person, die mich betrogen hat mit einer anderen, dann ist diese Scheidung rechtens und legitim. Wir haben also klar beschriebene Situationen. Aber wir haben eine unendliche Menge an Situationen mehr, die nicht so explizit und klar beschrieben sind. Und ich glaube, für jemand, der in einer Gemeinde ist, wo es eine Leitung gibt, die dem Herrn Jesus nachfolgt und die sich verbunden hat mit dem Wort und die wild entschlossen hat und entschlossen ist, wir wollen alles und alles und alles, was überhaupt Gemeindebau betrifft, unser ganzes Dasein im Licht des Wortes sehen und prüfen und bauen. Das ist die Voraussetzung dafür. So lehrt es Derek und ich bin der Überzeugung, dass es gut ist, dass dann die Leitung in den vielen Fragen und Facetten, wo Ehekonflikte sind, die unerträglich sind, die nahezu unlösbar sind und die nicht beschrieben sind, explizit im Wort, die weder Mose erwähnt hat, noch Jesus, noch die Apostel, dass dann eine Leitung unter der Leitung des Heiligen Geistes die abschließende Entscheidung über einen Konflikt fällen darf. Und ich glaube, dass das in derselben Liga rangiert, dass Gott sich zu dieser Entscheidung stellt. Genauso wie Gott sich dazu gestellt hat, dass Mose entgegen dem ursprünglichen Plan die Möglichkeit des Scheidebriefes gebracht hat. Ich weiß, dass ich mich damit weit rauslehne und dass das sehr angreifbar ist. Ich sage es nochmal, es setzt voraus, dass eine Leitung in keinster Weise willkürlich und unüberlegt in sowas agieren darf. Ich bin der Meinung, es setzt ein Leitungsteam voraus. Dass das ein einzelner Pastor alleine entscheidet, halte ich für eine Überforderung. Also es gibt ein Leitungsteam und das sind Leute, die definitiv das Wort lieben und nicht Philosophen nachlaufen oder irgendwelchen Theologen, sondern das geschriebene Wort. Dann hat die Leitung die Autorität vom Herrn, in den Fragen zu entscheiden, wo wir keine expliziten Anweisungen im Wort haben. Und da gibt es noch eine Menge Situationen mehr, wo nach reiflichen Überlegungen und Gebeten und verschiedenen praktischen Schritten auch eine Scheidung von einer Leitung unter der Leitung des Heiligen Geistes legitimiert werden darf. Das ist meine persönliche Überzeugung. Und der Derek schreibt es oder hat es so gelehrt, das Buch ist ja eine Abschrift einer Kassette oder einer Predigt. Und ich glaube, das ist der Weg, wie der Heilige Geist möchte, in Abhängigkeit von ihm, dass eine Leitung diesen Bereich von Gemeinde auch ihre Leitung wahrnimmt und dort agiert in der Autorität vom Herrn und im Auftrag Gottes Entscheidungen fällt. Ja, das war noch der letzte Punkt, den ich da anfügen möchte. Zum Frieden hat uns der Herr berufen. Herr Jesus, ich will dir danken für die Klarheit in deinem Wort. Und ich will das aussprechen, dein Wort ist vollkommen und gut. Es ist eine Autorität über unserem Leben. Sie ist höher als unser Verstand. Dein Wort ist weiser als wir, besser, durchdachter. Vater, wir bekennen, deine Weisheit ist höher und besser als unsere. Herr Jesus, ich bete um die Gnade, dass wir die Schönheit in deinem Wort sehen können zu dem Thema von heute. Dass darin deine volle Liebe zum Ausdruck kommt. Dass du es uns ersparen willst, unter einem Joch zu gehen mit jemandem, der in die entgegengesetzte Richtung lebt. Weil du nicht willst, dass wir leiden, dass wir es schwer haben, dass wir aufgeben, dass wir auf der Strecke bleiben, Herr. Das alles willst du nicht. Ich bitte dich, Vater, im Namen Jesu, dass du uns die Gnade schenkst, dass wir deine Ordnungen und die Werte aus deinem Wort in Bezug auf Ehe, auf Sexualität, auf Partnerschaft, dass wir sie wertschätzen, dass wir sie verinnerlichen, dass wir nach ihnen leben und dass wir sie verteidigen. Und ich bitte dich um Vergebung, Herr Jesus, wo wir deine Werte nicht verteidigt haben. Und dich damit gekränkt haben, dir damit unterstellt haben, dass du uns etwas Gutes vorenthältst. Vergib uns, wo wir die Lügen des Feindes gehört haben und darauf reingefallen sind. Vergib uns, wo wir dazugehört haben, keineswegs gewertet sein wie Gott. Vergib uns, Herr, all unsere Unglauben, unsere Verwirrung, unsere Lügen darüber, wie du bist, wo wir dein Wesen ja nicht als vollkommen rein und freundlich und lieb erkennen. Ich bitte dich, Vater, im Namen deines lieben Sohnes Jesus, dass du unter uns wirkst durch deinen kostbaren Geist, dass du uns dein Wort offenbarst. Bitte lass uns die Schönheit deines Wortes sehen. Lass uns die Schönheit in deinen Ordnungen sehen. Lass uns, ja, tu das in unseren Herzen, dass wir das so, wie es im Psalm 119 steht, auch von ganzem Herzen sagen können. Deine Ordnungen bedeuten Leben. Ich sinne nach Tag und Nacht über deine Ordnungen. Sie bedeuten Leben. Ich bitte dich von Herzen, Herr, dass du jedem von uns Weisheit gibst, wo wir konkret in solchen Situationen sind. Hilf uns auf, wo wir Väter schwach sind, wo wir Angst hatten, wo wir panisch reagiert haben. Vergib uns, Herr, wo wir uns geweigert haben, innerlich diese Botschaft vom Kreuz zu predigen, weil es uns als Torheit erschien, weil wir nicht so richtig den Weg kannten, wie wir das jetzt attraktiv klingen lassen, dass es jemand Ungläubiges nicht doof findet. Herr Jesus, wir wollen darauf vertrauen, dass wir das predigen, was du uns aufgetragen hast, und du entscheidest, wer dadurch gerettet worden, wer nicht. Und du entscheidest, Herr, dass da Menschen sein werden, denen wird es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und ich danke dir für die großen Vorbilder, die Apostel, die töricht gepredigt haben. Und was hast du damit gemacht, Herr? Du hast durch die paar Apostel den ganzen Nahen Osten auf den Kopf gestellt. Ich bitte dich von Herzen, Heiliger Geist, etabliere du die Aussagen deines Wortes zu diesen Themen in uns, in unseren jungen Leuten, unserer Jugend. Herr, lass uns daran wachsen, wirklich zu erschrecken, davor zu sündigen. Wenn wir bedenken, wie du Mose das aufgetragen hast, dass jegliche Vergehen, jegliche Untreue, jegliche Unzucht, jeglicher Ehebruch war Todesstrafe. Jesus, vergib uns, dass wir das so lässig genommen haben. Vergib uns unser Weltlichsein, unser Angepasstsein an diese Welt. Vergib uns das, Herr Jesus. Hilf uns, wir wollen unsere Verantwortung da wahrnehmen, Herr. Hilf uns dabei, unsere Kinder zu lernen. Hilf uns, dass wir Gespräche haben können, die gut sind, die tief gehen. Hilf uns, Herr, dass wir mit unseren Kindern dieses Vertrauen, diese Beziehung haben. Herr, wir wollen, so wie wir es gelesen haben, wir wollen deine Gebote unseren Kindern einschärfen. Vergib diese Bestandteile des Humanismus in unserem Denken. Vergib das, Herr. So dem irgendwo die Tür geöffnet haben, unser Kind muss ja mal selber entscheiden, was es für einen Weg geht. Da will ich jetzt nicht reinfunken. Das ist entgegen deinem Wort, Herr. Vergib uns das. Und Herr, ich bete für die Situationen, wo Beziehungen bestehen von Leuten von uns, die gläubig sind, zu Leuten, die nicht glauben. Ich bete, dass du wirkst, Heiliger Geist. Tu du dein Werk. Wir vertrauen darauf, dass du der Geist der Weisheit und des Rates bist, dass du Gutes tust und dass du weißt, was du tust, Herr, weit über unsere Ideen und Vorstellungen hinaus. Ich bitte dich, Herr, dass du eingreifst. Wir brauchen dich, Jesus. Danke, Herr, für die Klarheit in deinem Wort. Ich danke dir, Jesus, dass du dazu was gesagt hast. Ich danke, dass du durch Paulus dazu Dinge hast aufschreiben lassen. Die wollen wir nehmen, Herr. Ich bitte dich, Heiliger Geist, wirke du weiter zu diesem Thema in unseren Herzen. Lass das arbeiten, Herr. Lass das arbeiten. Du bist gut, Vater. Du bist gut. Amen.